Herzlich willkommen zum ersten großen Duellabend auf Puls 24 und ATV, wo sich VertreterInnen der Parlamentsparteien im direkten Gespräch gegenüberstehen und zu jeweils einem großen Thema diskutieren. 5 Duelle sehen Sie heute Abend, 5 Duelle nächsten Sonntag und dabei trifft jede Partei auf jede. Und das vor Publikum, das wir an dieser Stelle recht herzlich begrüßen möchten.
Herzlich willkommen und auch natürlich auch Ihnen zu Hause, meine Damen und Herren. Wer hat heute am meisten überzeugt? Wer hat vielleicht am besten argumentiert? Darüber können Sie direkt in der Sendung abstimmen mit dem QR-Code, der hier eingeblendet ist. Und am Ende jedes Duells wird sofort das Ergebnis bekannt gegeben und analysiert von Meinungsforscher Christoph Haselmeier bei Daniel Retschitzecker. Und ich würde sagen, es geht los.
Und beginnen wollen wir mit den Koalitionsparteien. Ich begrüße recht herzlich Staatssekretärin Claudia Plackholm von der ÖVP und Klimaministerin Leonore Gewessler von den Grünen. Versprochen hat die Regierung bei ihrem Antritt das Beste aus beiden Welten. Was das beim Thema Klima und Umwelt bedeutet, darüber war man sich nicht immer einig. Zwar wurde jetzt ein gemeinsamer Klimafahrplan nach Brüssel geschickt, allerdings ist er sehr vage gehalten und die Grünen sind der Meinung, dass man die Ziele nicht erreichen wird, wenn man nicht klimaschädliche Subventionen, wie zum Beispiel das Dieselprivileg oder auch Pendlerpauschale, abschafft. Frau Plackholm, jetzt hat Karl Nehammer zuletzt bestätigt, dass er an diesen Privilegien festhalten will. Wenn die nun aber einerseits dem Klima schaden, wenn andererseits die Fachministerin, die jetzt auch hier steht, sagt, dass die Ziele nicht erreicht werden können, wenn man sie nicht abschafft, warum sollen sie dann bleiben?
Also ich möchte es auch nochmal ein für alle Mal hier klarstellen, mit uns als Volkspartei wird es keine Abschaffung des Dieselprivilegs geben und auch nicht der Pendlerpauschale. Uns war es wichtig, dass wir bei diesem nationalen Energie- und Klimaplan auch nochmal die Giftzähne ziehen und dass man es jetzt doch im zweiten Anlauf, den es dann auch gebraucht hat, aufgrund des vorigen Alleinganges, dass wir hier eben auch nochmal genau drüber schauen, dass es vernünftige Maßnahmen sind, die nicht zu mehr Belastungen für die Menschen führen am Ende des Tages, weil wir müssen gerade beim Thema Klima, Umwelt, Schutz immer auch die Bevölkerung mitnehmen. Und das ist ganz entscheidend, dass wir hier einfach gezielte Maßnahmen setzen, mit Anreizen arbeiten, mit Innovationen arbeiten, die gerade an unserem Standort auch entwickelt werden, statt dass man mit der Brechstange und mit Verboten, wie es vielleicht der Ideologie der Grünen eher entsprechen würde, hier arbeitet.
Die ÖVP hat die Giftzähne gezogen, um es für die Menschen erträglich zu machen.
Also zuerst einmal, was sind die guten Nachrichten aus diesem Klimaplan? Grüne Klimapolitik wirkt. Wir zeigen, wir können bis 2030 mehr als die Hälfte der Emissionen reduzieren, knapp die Hälfte der Emissionen reduzieren. Das sind wirklich großartige Neuigkeiten. Und es zeigt, die Grünen machen in einer Regierung das, wofür sie gewählt werden, nämlich Klimaschutz. Und das sind wirklich großartige Neuigkeiten. Ich kann beim Thema Klimaschutz, wo es um aller Zukunft geht, ich meine, wir haben hier viele junge Menschen im Publikum, wir machen Klimaschutz für Sie alle hier, weil da geht es, dass wir alle in diesem Land 2040, 2050 noch gut leben können, noch in einer intakten Natur, in einer intakten Umwelt gut wirtschaften können. Darum macht man Klimaschutz. Da kann ich mit dem Wording Giftzähne gar nichts anfangen, also am zweiten Grund auch nicht, weil alle Maßnahmen, die im Entwurf waren, finden sich auch im finalen Energie- und Klimaplan. Insofern weiß ich nicht, worum es hier gehen soll. Zur Frage der Subventionen sei eines gesagt, ich halte es für wichtig, dass man in der Politik redlich ist. Und redlich heißt, wenn alle Minister, Ministerinnen, auch alle ÖVP-Minister, Ministerinnen, einem nationalen Energie- und Klimaplan zustimmen, in dem drinnen steht, ja, wir schaffen klimaschädliche Subventionen im Ausmaß von 2 Millionen Tonnen CO2 ab, dann kann man jetzt sagen, okay, das wird irgendwo vom Himmel fallen, halte ich nicht für redlich. Heißt, man muss die großen Brocken angehen. Und das Dieselprivileg ist eines davon. Und ganz ehrlich gesagt, die Menschen in Tirol wissen, warum es wichtig ist, dass man es angeht. Weil wir wären die Billigtankstelle Europas für die Frechter. Wir ziehen Lkw-Verkehr über den Brenner. Das ist eine Belastung, das ist eine Gesundheitsbelastung, eine Verkehrsbelastung und eine Klimabelastung. Also dorthin zu schauen, ist einfach auch ein Gebot der Stunde.
Also Sie sagen, es steht auch im Plan eigentlich schon drin, dass man es machen muss.
2 Millionen Tonnen CO2 ist ein ambitioniertes Ziel. Das wird nicht gehen, indem man klein-klein macht, sondern da muss man die großen Brocken angehen. Das ist auch allen bewusst, sicher dem Finanzministerium, das die Liste gemacht hat.
Noch einmal, im Klimaplan ist nicht vorgesehen, das Dieselprivileg abzuschaffen und auch nicht, dass man die Pendlerpauschale abschafft. Ganz im Gegenteil, Sie haben die unterschiedlichen Perspektiven auch angesprochen, insbesondere der Menschen in den Bundesländern. Und da muss man schon diese Lebensrealität, finde ich, auch in der politischen Diskussion mehr einbringen, nämlich, dass es Menschen gibt, die nicht eine U-Bahn-Station direkt vor der Haustüre haben. Dass es nach wie vor Menschen geben wird, denen Klima- und Umweltschutz wichtig ist, die tagtäglich darauf achten, wie sie weniger CO2 ausstoßen können, auch durch Anreize, die wir geschaffen haben, beispielsweise mit der Einführung der ökosozialen Steuerreform, also wo wir hier ja irgendwo auch ein Modell schaffen, das eben genau die Menschheit auch mitnimmt und wo man eben auch Anreize setzen kann. Aber gleichzeitig wird es immer diese Menschen geben, denen Klima- und Umweltschutz wichtig ist, die aber trotzdem aufs Auto angewiesen sind, die trotzdem auf Straßen fahren müssen, die in der Früh und auf Nacht in die Arbeit und von der Arbeit nach Hause fahren. Also diese Lebensrealität muss man schon kennen und das würde schon zu deutlichen mehr Belastungen führen und die wird es mit uns als Volkspartei definitiv nicht geben.
Also schauen wir uns die Pendlerpauschale an, nur dass das ein für alle Mal klargestellt ist. Es geht nicht um eine Abschaffung, es geht um eine Reform. Aber ich komme aus einem kleinen Ort am Land, wie ich aufgewachsen bin, 1000 Einwohner, meine Familie wohnt noch immer da, mein Schwager pendelt, Schichtbetrieb, natürlich mit dem Auto. Geht nicht anders. Er pendelt mit einem kleinen, gebrauchten Auto in den Schichtbetrieb. Wenn sein Chef die gleiche Strecke fährt, auch pendelt, kriegt der mehr Pendlerpauschale als Chef, als der Arbeiter, der für ihn arbeitet. Ist das gerecht? Halte ich nicht für gerecht. Und deswegen muss man hinschauen, wie kann man sicherstellen, dass die Pendlerpauschale auch wirklich gerecht ausgestaltet ist und den Klimaschutz belohnt. Und ich glaube, da haben wir viele Menschen auf unserer Seite, wenn wir sagen, wir reformieren das, nämlich für die Gerechtigkeit und für den Klimaschutz.
Ist eine Reform denkbar, Ihrer Meinung nach?
Wie gesagt, im Klimaplan ist das Thema generell sehr pauschal behandelt und deswegen werden hier noch viele Gespräche insgesamt stattfinden. Aber generell ist für uns festzuhalten einmal mehr, dass eine generelle Abschaffung definitiv nicht in Frage kommt, weil man einfach die Lebensrealität der Menschen, ja, die am Land leben,
auch
mit einbeziehen muss in die politische Debatte. Und das ist etwas, ja, das man vielleicht leichter beurteilen kann, wenn man in der Bundeshauptstadt zu Hause ist, wo viel Geld auch in den öffentlichen Verkehr fließt. Aber was man einfach ja hier niemals außer Acht lassen darf, ist, dass man hier eigentlich einen Negativanreiz setzt, eine Belastung, eine zusätzliche für die Menschen vorsieht, die eben arbeiten gehen. Und jetzt diskutieren wir gerade in Wahlkampfzeiten auch nochmal verstärkt darüber, wie denn Anreize aussehen können, gerade für junge Menschen, dass man wieder eine Zukunft hat, dass man wieder Motivation hat, arbeiten zu gehen. Und genau diese Themen, die Sie da vorschlagen, sind definitiv eher ein Schlag ins Gesicht.
Ganz ehrlich gesagt, mehr Gerechtigkeit bei vielen Dingen, glaube ich, wird gerade den jungen Menschen helfen. Aber dafür trete ich ein, weil eine gute Zukunft in diesem Land, dafür braucht es eben Klimaschutz und nicht einen Status quo weiter wie bisher. Das haben wir die letzten Jahre gemeinsam gezeigt.
Ich hätte gern zu einem Vorschlag noch eine kurze Replik. Frau Gewessler hat gemeint, dass man es vielleicht anpasst, dass es die jetzt sehr viel bekommen, weil sie viel verdienen, dass man hier sozusagen einen Ausgleich schafft und vielleicht bei manchen dann doch das Pendlerpauschale weniger wird, während andere vielleicht gleich bleiben oder ich weiß nicht, mehr kriegen, auch bei Ihnen denkbar ist?
Bei uns wird nicht daran gerüttelt an der Pendlerpauschale und eben auch am Dieselprivileg. Also es ist etwas, das wir, glaube ich, auch mehrere Perspektiven hier definitiv auch weiter mit einbeziehen müssen und alles Weitere, das sind jetzt Vorschläge, die jetzt am Tisch liegen, das wird man dann sehen. Ich glaube, man kann sich generell in Österreich einige Dinge mit Expertinnen und Experten auch beurteilen, wo man unterschiedlichste Maßnahmen auch treffen kann.
Kommen wir zu einem anderen Thema, auch noch im Komplex Umwelt und Verkehr, mit dem wir ja hier starten mit Ihnen. Ein weiterer großer Konfliktpunkt ist der Bau neuer Straßen. Die Grünen wollen voll auf öffentlichen Verkehr setzen und keine neuen Straßen bauen. Kanzler Karl Nehammer hat aber angekündigt, dass er beispielsweise die Markfeld-Schnellstraße und die Traisental-Schnellstraße, die ja von Ihnen gestoppt wurden als Bauprojekte, auf jeden Fall umsetzen will, wenn er denn weiter Kanzler ist oder in einer Regierung ist künftig. Deshalb jetzt die Frage an Sie, Frau Gewessler. Müssen wir bei allem Klimaschutz nicht auch darauf achten, dass wir den Wirtschaftsstandort, weil das ist das Argument, das er vorbringt, nicht gefährden und gute Anbindungen schaffen, die ein gutes Wirtschaften in unserem Land ermöglichen?
Unbedingt. Mobilität ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Wir alle sind mobil, jeden Tag, ob in der Früh in die Arbeit, in die Schule, zum Studium oder der Wirtschaftsverkehr, Güter, Waren, die in Österreich zirkulieren müssen. Klar. Nur wir müssen es schaffen, ein Mobilitätssystem so aufzustellen, dass es gut ist für die Menschen, gut für die Wirtschaft und gut fürs Klima. Und das geht. Und das haben wir die letzten Jahre in dieser Bundesregierung gezeigt. Das heißt, Investitionen in den öffentlichen Verkehr, Investitionen in ein Klimaticket zum Beispiel, wo der öffentliche Verkehr für die Menschen in unserem Land günstiger wird.
Aber wie wir schon gehört haben, es ist ja noch nicht alles so erschlossen. Schafft man das in der Zeit? Ist im Moment nicht die Straße die Alternative, die wir brauchen?
Na, natürlich schafft man es in der Zeit, wenn alle die Verantwortung übernehmen. Aber schauen wir nach Niederösterreich, blau-schwarze Landesregierung, mit Eintritt dieser Koalition. Was passiert? Wir stoppen ÖFI-Projekte. ÖFI-Projekte, die Wien mit dem Umland verbinden, werden nicht mehr gemacht. Da fehlt mir die Fantasie dazu, in welcher Welt das Sinn macht. Wir brauchen Mobilität fürs 21. Jahrhundert und das heißt eben, in den öffentlichen Verkehr zu investieren. Wir machen das mit Rekordbudgets und nimmer durch ein Naturschutzgebiet vierspurige Autobahnen zu betonieren, da ist das zu wertvoll. Wir haben bessere Konzepte und bessere Ideen als die Verkehrspolitik der 1970er Jahre. Da waren viele Menschen in unserem Publikum noch nicht einmal geboren.
Also klar ist, dass der Ausbau des öffentlichen Verkehrs eine Priorität haben muss und dass ganz wichtig diese vielen finanziellen Mittel, die dafür auch bereitgestellt worden sind zuletzt, nicht in der Bundeshauptstadt alleine hängen bleiben. Also der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, gerade im ländlichen Raum, der ist schon auch Aufgabe einer Klima- und Umweltministerin. Das kann man jetzt nicht nur auf die Landesregierungen hier abschieben, weil auch die entsprechenden finanziellen Mittel bereitgestellt werden müssen.
Entschuldigung, gibt es auch eine Schieflage, dass zu viele Mittel an Wien gegangen sind und zu wenig in Österreich? Das ist ein konkreter Vorwurf, den Sie jetzt
hören. Da gibt es klare Zahlen auch, dass viel mehr im Vergleich zu den anderen Bundesländern in den Ausbau der U-Bahn-Stationen in Wien investiert wurde, im Vergleich zu den ländlichen Räumen in Österreich.
Wir haben in Österreich erstmals in dieser Regierung, erstmals, weil ich hart dafür verhandelt habe, Geld auch für den regionalen Ausbau. Also wir unterstützen die Bundesländer in dieser Frage. Wir kofinanzieren natürlich auch eine regionale Verbindung wie in Niederösterreich, weil sie Sinn macht. Ja, natürlich haben wir dafür Geld. Das haben wir in Innsbruck eingesetzt. Das setzen wir in Linz ein. Ja, ich würde es auch gerne wie in Niederösterreich einsetzen, wenn es dort jemanden gibt, der zukunftsfähige Mobilitätspolitik macht. Wir sind in einer Situation, wo wir in Österreich jeden Tag viel zu viel Boden zu betonieren. Und jeder von uns,
jetzt führe diesen Satz noch aus,
jeder von uns kennt den Parkplatz, der einmal eine blühende Wiese war. Und wir können nicht mit Ideen aus dem letzten Jahrtausend zukunftsfähige Mobilitätspolitik machen, weil wir wissen, mehr Straßen hat immer nur zu mehr Verkehr geführt und zu keiner Lösung des Problems. Claudia Blackholm ist die Vielfahrerin dieser Bundesregierung. Ich bin mir sicher, die ist noch nie am Ende einer Straße gestanden und ist noch nicht weitergekommen. Also Straßenmangel, glaube ich, haben wir keinen.
Also dieses Bekenntnis zum öffentlichen Verkehr und zum Ausbau im ländlichen Raum, ich glaube, das würden sich viele Regionen Österreichs auch wünschen. Meine Heimatregion, das Mühlviertel, würde zum Beispiel auch sehr, sehr hoffen, dass diese fixe Zusage auch für die Summerauer Bahn gilt. Das hat ja eher anders ausgesehen in der Vergangenheit. Also dieses Bekenntnis zum öffentlichen Verkehr, das muss spürbar im ländlichen Raum ankommen. Weil da brauchen wir die Frequenz und dort braucht man natürlich auch, weil überall werden wir die Schiene nicht hinbekommen, auch Straßen. Weil der Bus braucht auch eine Straße, das Elektroauto braucht auch eine Straße, auf der sie fährt. Und wie auch immer die Antriebsformen der Zukunft aussehen. Wir müssen sowohl in den öffentlichen Verkehr investieren, als auch in den Ausbau der Straßen. Und ich möchte hier schon auch festhalten, dass ein großes Foul bei der Bundesministerin Gewessler auch hängen bleibt, nämlich rechtswidrig den Bau des Lobautunnels zu stoppen. Rechtswidrig, weil alle Pläne genehmigt wurden, auf den Weg gebracht wurden, vor Gericht auch gehalten haben. 2015, das hat sie vor der Legislaturperiode abgespielt. Und dann ist die Bundesministerin erst in ihrer Amtszeit hergegangen und hat das alles gestoppt. Und das ist ein ganz notwendiges Verkehrsprojekt. Sie haben die Menschen aus Wien und Niederösterreich angesprochen. Genau dieses Verkehrsprojekt würde eben hier Ortszentren entlasten, würde hier den Speckgürtel entlasten und genau da widersprechen Sie sich.
Kurze Replik zum rechtswidrig und dann möchte ich noch einen anderen.
Natürlich war das nicht rechtswidrig. Es war auch nicht die erste Evaluierung eines Bundesstraßenprogramms, die es gegeben hat. Die letzte war unter einer ÖVP-SPÖ-Regierung mit einer SPÖ-Ministerin in Verantwortung. Damals hat niemand gesagt, das ist rechtswidrig. Jetzt habe ich genau dasselbe gemacht. Warum? Weil wir eben im Klimaschutz Verantwortung haben. Wir haben Verantwortung und wir können nicht mit Mitteln, wie wir es bisher gemacht haben, weiter tun. Wir brauchen bessere Ideen. Ja, da werden wir punktuell auch gerade in diesem Gebiet im niederrangigen Straßennetz ausbauen müssen. Aber da brauchen wir vor allem den öffentlichen Verkehr. Wie gesagt, Budget dafür habe ich erstritten. Das gibt's. Holen wir es ab. Ich trete an für die Verlängerung, damit wir es auch in der nächsten Legislaturperiode haben und es nicht an der Förderkürzung zum Opfer fällt.
Da möchte ich aber schon nochmal klipp und klar auch festhalten, wo kommen wir in einem Rechtsstaat hin, wenn juristisch genehmigte Pläne, wenn Baupläne für einen Lobautunnel, die auf den Weg gebracht worden und vor Gericht gehalten haben, wenn die auf einmal in Luft aufgelöst werden, nur weil es der Ideologie der Ministerin nicht widerspricht.
Also ich das ist rechtskonform, genauso wie es früher rechtskonform gewesen ist, weil es eben Aufgabe der Ministerin ist, was ist eine zukunftsfähige Infrastruktur? Und ich stehe dazu, statt Milliarden in die Straße zu vergraben, ja, wir machen auch weiter Straßenbau, natürlich, ja, aber statt Milliarden in neue Straßenprojekte bauen, zu zu verbauen, die unwiederbringlich Naturschutzgebiete zerstören. Nein, da investieren wir in die Schiene, dort brauchen wir es nämlich. Und auch das wieder ein Grund, man kann Klimaschutz und zukunftsfähige Verkehrspolitik wählen am 29.09., weil es ist ja vielfach angekündigt, dass das Gegenteil wieder eintreten wird.
Frau Gewessler, jetzt lassen Sie mich noch einen Punkt aufgreifen, der mich auch zu einem ähnlichen Streit geführt hat, wo sich Frau Gewessler im Recht sieht und auch Rechtssicherheit sieht, bei ihrer Entscheidung die ÖVP massiv dagegen aufgestanden ist. Nämlich, das war die Zustimmung zum Renaturierungsgesetz vor dem Sommer auf EU-Ebene, wo es nach Ansicht der ÖVP nicht in Ordnung gewesen wäre, dass sie diesem Gesetz zustimmen. Sie haben es trotzdem getan. Das Gesetz sieht vor, dass gewisse Regionen EU-weit eben zurückgebaut werden müssen, ihre ursprüngliche natürliche Form, eine Maßnahme, um Umwelt zu schützen und der Bodenversiegelung entgegenzuwirken. Diese Verordnung ist nun seit 18. August in Kraft. Das heißt, sie gilt. Die ÖVP versucht sie zwar noch zu kippen, indem sie diese Entscheidung beeinspucht, weil sie es eben als nicht rechtsgültig erachten. Meine Frage ist aber, wenn jetzt diese Verordnung doch gilt seit 18. August, werden Sie sie jetzt umsetzen, wenn Sie in einer nächsten Regierung sind?
Wie gesagt, es ist vorbereitet, dass wir hier eine Nichtigkeitsklage auch beim EuGH einreichen in dieser Frage, weil hier die Frau Gewessler nicht nur den Weg der Zusammenarbeit verlassen hat mit dem Koalitionspartner, sondern insgesamt auch den Weg der Rechtsstaatlichkeit. Und das ist schon etwas, was man auch festhalten muss, wenn das in einem anderen politischen Vertreter, einer anderen politischen Partei passiert wäre, dass man die eigene Ideologie, nehmen wir einen Vertreter der FPÖ her, wenn der seine eigene Ideologie vor die Rechtsstaatlichkeit gestellt hat, vor die Demokratie gestellt hat, vor gewisse Abläufe, die wir in unserem Rechtsstaat auch festgelegt haben. Ich glaube, dann wäre der Aufschrei sehr, sehr groß.
Frau Blackum, ich habe schon gesagt, dass das die Rechtsansichten ja unterschiedlich
Punkt,
sind.
Der genauso als faul zu beurteilen ist.
Meine Frage ist jetzt nur, wie gehen Sie in Zukunft damit um? Nachdem die Verordnung jetzt zunächst in Kraft getreten ist, werden Sie an der Umsetzung mitarbeiten, die ja jetzt eine Aufgabe ist, die Österreich zu erfüllen hat?
Wie gesagt, zuerst werden wir uns mit dieser Nichtigkeitsklage, mit der Vorbereitung dieser auch beschäftigen. Da haben wir jetzt gut einen Monat auch Zeit noch, bis diese Beschwerde auch eingereicht werden kann beim EuGH. Was ist in diesem Renaturierungsgesetz drin? Vielleicht das auch nochmal klar festzuhalten. Österreich ist ein extrem schönes Land, das geprägt ist von schönen Landschaften, von einer intakten Natur, von einer intakten Umwelt. Und zu verdanken haben wir das insbesondere auch Landwirtinnen und Landwirten, die sich gerade um unsere Kulturlandschaft auch kümmern, die diese tagtäglich auch pflegen. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, egal wie die Witterungsbedingungen auch sind und auch wie sich das Klima zu Recht auch verändert. Und genau hier spießt sich ja auch die Frage, wir wollen beste regionale Lebensmittel, aber durch solche Verordnungen, durch solche Regulierungen schaffen wir eigentlich genau das Gegenteil, nämlich dass ein Fünftel der landwirtschaftlichen Fläche in Österreich, dass 20% der landwirtschaftlichen Fläche in Österreich nicht mehr bewirtschaftbar sind.
Sorgt
für weniger
Lebensmittel.
Ich muss auch jetzt noch meine
Lebensmittel importe. Und das können wir auch nicht wollen. Ich glaube, eine grüne Partei kann ja das auch nicht unterstützen. Und da muss man schon das Kleingedruckte auch lesen, bevor man einen Alleingang wie diesen auch macht.
Die Zeit ist schon fast um eine kurze Replik von Gewessler.
Ich muss eine Replik, weil es ist inhaltlich falsch. Und ich muss auch noch einmal den Vorwurf zurückweisen. Selbstverständlich war diese Zustimmung rechtskonform. Ich habe nichts anderes gemacht als ÖVP-Minister vor mir. Gerhard Kanner, Norbert Totschnig, André Rupprecht. Dann nach Brüssel gefahren, alles umgedreht, anders abgestimmt, weil das Verantwortung des Ministers, der Ministerin ist. Und warum bin ich froh, dass ich diese Verantwortung wahrgenommen habe? Weil es da um wirklich, wirklich viel geht. Dieses Gesetz stellt sicher, dass wir der Natur, der wir über Jahrzehnte einfach immer noch mehr Raum weggenommen haben, ein bisschen Raum zurückgeben. Und zwar so, wie wir Menschen es brauchen. Und die Landwirtschaft, die ist die Erste, die das weiß. Weil die Landwirte und Landwirtinnen, die wissen, dass sie abhängig sind von einer intakten Natur, von einer gesunden Erde, von einer Bestäubungsleistung, die Insekten bringen können. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass dieses Gesetz in Kraft ist. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Da ist die EU-Rechtsmeinung auch sehr, sehr deutlich. Und ich würde wirklich bitten, dass eine Partei wie die ÖVP, die von sich sagt, staatstragend zu sein, dann nicht mit Fake News Kampagne macht gegen ein Gesetz.
Ich glaube, wenn man so drei Gutachten in Auftrag gibt, dann muss man selbst auch unsicher sein, wenn man diesen Alleingang macht.
Ich muss jetzt, Frau Blackum, Sie an der Stelle stoppen. Ich glaube, Einigkeit werden wir in der Frage auch nicht mehr herstellen. Ich danke für dieses erste spannende Duell.
Gott sei Dank Einigkeit mit der Bevölkerung. 80% sind dafür.
Ich bedanke mich für das Duell und übergebe jetzt an meinen Kollegen Daniel Retschitz-Ecker. Der wird jetzt die Frage beantworten, wer hat denn nach Ansicht der ZuseherInnen dieses Duell für sich entscheiden können, Daniel?
Ja, vielen Dank, Gundula. Ja, die erste Analyse nach diesem ersten Duell des heutigen Abends. ÖVP gegen die Grünen. An dieser Stelle auch nochmal ganz kurz der Mann an meiner Seite. Wir haben ihn vorher schon gehört. Christoph Haselmeier, Meinungsforscher von IFTD. Grüße Sie, Haselmeier.
Schönen guten Abend, Herr Retschitzeger.
Herr Haselmeier, Sie lassen die ganze Zeit Umfragen mitlaufen während dieser Duelle, sogenannte gewichtete Umfragen. Ganz kurz nur zur Erklärung, was ist eine gewichtete Umfrage überhaupt?
Ja, zuerst einmal also, wir haben heute wieder erlebt eine Zuseherinnen- und Zuseherbefragung, also eine Live-Befragung, und diese wurde gewichtet nach dem aktuellen Abwahltrend. Das ist eine Kumulierung von allen Umfragen aller Institute, die auch in den diversen Medien veröffentlicht werden. Und eine gewichtete Umfrage bedeutet, dass auch manchmal eine Gruppe, also in dem Fall zum Beispiel auch eine Partei, unterrepräsentiert sein könnte. Ja, und hier, dann kommt es natürlich zu einer Verzerrung, und um diese Verzerrung auszugleichen, kommt dann diese Gewichtung im Spiel, und das ist in diesem Fall der Abwahltrend.
Damit auch alles fair abläuft, schauen wir uns gleich die erste Grafik an. Sie haben zuerst immer gefragt, wie denn die Kandidatinnen oder der Kandidat abgeschnitten haben. Wer hat überzeugt, und schaut ja dieses Mal ziemlich klar aus.
Ja, Claudia Plackholm, die Staatssekretärin der Volkspartei, hat hier, wenn es nach den Zusehern gegangen ist, dieses Duell gewonnen. Leonore Gewessler 39%, die grüne Vertreterin Claudia Plackholm, die ÖVP-Vertreterin 61%. Spannend vielleicht hier die Parteiprojekte. Das wird nicht überraschen, dass die Grünen mit fast 100% hinter ihrer eigenen Kandidatin gestanden sind, die ÖVP auch. Aber was noch interessant ist, dass speziell FPÖ-affine Wähler, die derzeit die Blauen wählen würden, hinter Plackholm gestanden sind. Ja. Bei den Neos ein Teil bei Gewessler, der andere Teil wiederum bei Plackholm, und bei der SPÖ 20% hinter Plackholm und 80% hinter der Leonore Gewessler, der noch amtierenden Umweltministerin.
Zweite Frage haben Sie auch noch gestellt, nämlich so zur Atmosphäre, wie man dieses Duell wahrgenommen hat, positiv oder negativ. Schauen wir uns auch die ganz kurz noch an. Das war offensichtlich ein Duell, dem die Zuseherinnen und Zuseher sehr gerne zugesehen haben.
Ja, 81%, das ist eine klare Ansage. Nur 19% fanden es negativ. Aber da ging es ja auch um spannende Themen, von der Pendlerpauschale hin bis zum Dieselprivileg unter anderem. Und natürlich auch über den Lobautunnel rund um Wien wurde gestritten, ist das jetzt rechtskonform oder nicht. Aber das sind Themen, die speziell auch die ländliche Bevölkerung auch interessiert. Wie gesagt, da gibt es noch nicht die flächendeckenden Ladestationen von den Elektrofahrzeugen, da ist man natürlich auch noch an das jeweilige Verbrennerfahrzeug angewiesen.
Vielen Dank, Herr Haselmeier, jetzt erst einmal für den Moment, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Wir gehen jetzt in eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich zurück mit weiteren Duellen. Bei Thomas Mohr sind dann gleich Julia Heer von der SPÖ und von der FPÖ, Hannes Ammesbauer, stellvertretender Clubobmann. Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Wir sind zurück, meine Damen und Herren, beim großen Blitzduellabend hier auf Puls 24 und auf ATV. Thema der zweiten Konfrontation des Abends ist Sicherheit. Und dazu begrüße ich die beiden Vize-Club-Obleute der Fraktionen im Parlament. Vom SPÖ ist Julia Herr bei uns. Herzlich willkommen.
Schönen Abend.
Und von der FPÖ Hannes Ammesbauer. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Thema Sicherheit ist angesprochen worden. Die Schlagzeilen der letzten Wochen, die kennen Sie natürlich beide. Der Terroranschlagsversuch eines Islamisten auf das Taylor Swift-Konzert und die Absage, und letzte Woche erst der versuchte Terroranschlag eines österreichischen Islamisten in München. Herr Ammesbauer, nach diesem Terroranschlagsversuch in München haben Sie ein Verbotsgesetz gefordert gegen den politischen Islamismus. Ihr Parteichef Herbert Kickler hat das im ORF-Duell so formuliert, Zitat: Wir machen eine Parallelverschiebung zwischen dem NS-Verbotsgesetz und verschieben es einfach zu einem Gesetz zum Verbot des politischen Islamismus. Ist damit gemeint, dass das NS-Verbotsgesetz fallen soll?
Nein, auf keinen Fall.
Es also ist damals als Vorlage
gemeint,
dient.
Es ist damals gemeint, dass man analog zum NS-Verbotsgesetz ein Verbotsgesetz explizit für den politischen Islam einführt, in Österreich beschließt. Dann hätten wir die rechtliche Möglichkeit, wenn jemand mit unseren Werten überhaupt nicht klarkommt, wenn jemand ein Kalifat fordert, wenn jemand einen IS-Terrorschwur ableistet, dass man eingreifen kann, strafrechtlich tätig werden kann, bevor etwas passiert. Weil jetzt ist es ja so, auch dieser Mann, der in München hier das gemacht hat, der war ja auch schon unter Beobachtung der Behörden. Und man hat auch wieder gesehen, dass die von der ÖVP geführten Sicherheitsbehörden Behörden die Situation leider nicht im Griff haben.
Und hier würde ein Verbot des politischen Islamismus gegriffen haben. Warum? Was hätte man da vorab verbieten können? Bis jetzt ist ja die Radikalisierung genauso verboten, auch ohne Verbotsgesetz.
Selbstverständlich, aber wie gesagt, also man hätte die Möglichkeit, wenn jemand, so wie es ja immer wieder passiert, die Einführung eines Kalifats fordert, die Einführung der Scharia, wenn Leute auch in Schulen, wie es ja in Wien schon der Fall ist, als Sittenwächter auftreten und wir normieren das, wir führen da Bestimmungen ein, strafgesetzliche, analog zum NS-Verbotsgesetz, dann hätten wir hier ein scharfes Schwert, dass man präventiv gleich tätig werden kann und nicht erst wartet, bis etwas passiert.
In diesem Thema, Frau Herr, gibt es offensichtlich auch Einigkeit, jedenfalls mit Teilen der SPÖ. Sven Hergovich, der SPÖ-Niederösterreich-Chef, hat genauso ein Verbotsgesetz auch gefordert, gleich nach dem Taylor Swift-Terrorplan, der dann bekannt geworden ist. Ist da die SPÖ genau auf einer Linie mit der FPÖ?
Also als SPÖ haben wir eine ganz klare Position. Wir lehnen jede Form des Extremismus ab, sei das Rechtsextremismus, sei das Antisemitismus, sei das Islamismus. Das ist ganz klar unsere Position. Wir sehen, dass mit der bisherigen Rechtslage eigentlich schon möglich gewesen wäre, da Personen, die ja amtsbekannt waren, auch aus dem Verkehr zu ziehen. Das ist nicht passiert. Da müssen wir uns wirklich die Frage stellen, wie so großes Behördenversagen mitten in Österreich passieren kann. Nicht nur jetzt, sondern auch schon im Jahr 2020, wenn wir uns an das Attentat erinnern. Auch das war ja damals etwas, was verhindert werden hätte können. Der Täter war bekannt, durfte dann trotzdem im Ausland Waffen kaufen unter einem Innenminister Karl Nehammer. Also wir müssen uns die Frage stellen, warum die Behörden nicht einschreiten. Und natürlich sind wir für alles zu haben, was sozusagen unsere Demokratie die schützt.
Wie gefällt Ihnen der Vorschlag der FPÖ, das NS-Verbotsgesetz parallel zu verschieben und genau diese Bestimmungen einzufordern? Ich habe nochmal zusammengeschrieben, was Sven Hergovich konkret gefordert hat. Er hat gesagt, Terroristen gehören frühzeitig verfolgt, schon dann, wenn sich die Jungen im Internet radikalisieren. Ein Strafrahmen von mehreren Jahren, so wie es auch im NS-Verbotsgesetz ja vorgesehen ist, für Propaganda und Verbreitung, für Infragestellung von Demokratie und Frauenrechten, hat er gesagt, und Aufrufe zum Terrorismus auch im kleinsten Rahmen und Internetplattformen auch noch zwingen, Inhalte zu löschen und zu verbieten. Das geht ja doch weiter als die jetzige Gesetzeslage.
Das ist aber auch absolut notwendig. Also was wir uns anschauen müssen, ist, dass meistens Radikalisierung im Internet stattfindet. Das wissen wir seit Jahren. Da haben weder ein ÖVP noch ein FPÖ-Innenminister irgendetwas dagegen getan. Diese Baustelle haben wir in Österreich seit Jahren offen. Das bedeutet, wir müssen die Plattformen dazu verpflichten, dass sie hier vorgehen gegen Gefährder oder sonstige Personen, die sich demokratiepolitisch fragwürdig sozusagen äußern. Und was es darüber hinaus braucht, was Andreas Babler auch gefordert hat, ist ein Terrorismusabwehrzentrum. Denn wir sehen, es müssen sämtliche Behörden zusammenspielen, um ganz einfach frühzeitig solche Täter aus dem Verkehr zu ziehen. Und dazu brauchen wir aber auch, es ist hier ein Duell mit der FPÖ, funktionierende Sicherheitsapparate. Es war die FPÖ, die den Verfassungsschutz in die Knie gezwungen hat, wo eine illegale Razzia stattgefunden hat unter einem Innenminister Kickl, wo dann ausländische Behörden gar nicht mehr zusammenarbeiten wollten mit unserem Verfassungsschutz, weil die gesagt haben, der ist unsicher, wenn er der Herr Kickl einfach eine Razzia durchführen kann und dort Dokumente beschlagnahmt.
Alles falsch.
Das ist leider richtig. Nein, das ist und das Blödsinn. Ist vor allem deshalb wichtig. Ich hätte selber Taylor Swift-Tickets gehabt, weil wir gesehen haben, dass wir da wirklich an ausländische Geheimdienste angewiesen waren, die uns diese Informationen gegeben haben. Und da ist natürlich Herbert Kickl ein Sicherheitsrisiko, wenn dann ausländische Geheimdienste nicht mehr mit uns zusammenarbeiten, weil er eben ein Sicherheitsrisiko darstellt und auch schon dargestellt hat in der Vergangenheit.
Replik, Herr Amesbauer.
Also zwei Dinge. Zum einen, ich finde das ja toll, dass die SPÖ schon langsam draufkommt, dass wir ein Problem haben mit Zuwanderung, mit Islamismus. Und die Zuwanderung ist ja die Ursache des Ganzen. Ja. Ich frage mich aber, warum die SPÖ immer wieder unserem Antrag, ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam im Nationalrat nicht zugestimmt hat. Das letzte Mal übrigens im Juni. Wir haben das mehrfach beantragt. Das Zweite, ich finde es auch schade, Frau Kollegin, dass Sie jetzt auf diesen ÖVP-Spin und dieses ÖVP-Sprech jetzt übernehmen mit dem Sicherheitsrisiko. Sie haben selber gesagt, die ÖVP ist das größte Sicherheitsrisiko in diesem Land. Stichwort 2020, Stichwort jetzt die ganzen Vorfälle. Zweithöchste Terrorwarnstufe seit Oktober des Vorjahres. Und was die Razzia betrifft, also diese Geschichte könnten wir jetzt einmal bleiben lassen. Ja. Faktum ist, ein Innenminister kann gar keine Razzia anordnen. Das ist einmal Punkt 1. Das obliegt der Staatsanwaltschaft nach richterlicher Genehmigung. Also es gibt keine Weisungskette vom Innenminister zur Justiz. Das gibt's nicht. Also Wecker SDA hat die Razzia angeordnet nach richterlicher Genehmigung. Punkt 1. Punkt 2. Das BVD war vorher schon hin. Und Gott sei Dank hat Herbert Kickl die Reform des BVD eingeleitet. Der hat damit begonnen. Ist auch im damaligen Regierungsprogramm mit der ÖVP gestanden. Ja, Reform des BVD. Also wenn das so gut funktioniert hätte, hätten wir es nicht reformieren brauchen. Und es ist vor allem zerstört worden durch die jahrelange falsche Personalpolitik der ÖVP, wo unqualifizierte Leute in wichtigen Positionen gesetzt sind. Und genau das hat das Vertrauen der ausländischen Dienste zerstört. Letzter Satz. Das steht auch im Bericht des Berner Clubs, wo die europäischen Nachrichtendienste organisiert sind. Ist nachlesbar. Und die Zusammenarbeit hat auch nach dieser Razzia funktioniert. Sie haben selbst angesprochen, 2020 wurden wir ja gewarnt von ausländischen Behörden. Da war aber schon längst näher, mein Innenminister.
BVT-Exkurs muss ich an dieser Stelle beenden, obwohl das diskutiert wird noch sehr lang und wir haben es in Untersuchungsausschüssen ja auch schon öfters diskutiert. Ich möchte aber noch bei dem bleiben, was Herr Hammersbauer gesagt hat, wonach die SPÖ genau nicht zugestimmt hat beim islamistischen oder Islamismus-Verbotsgesetz. Warum eigentlich nicht, wenn Sven Hergovich so fordert, dass es eins braucht?
Es ist meistens schwer, einem FPÖ-Antrag zuzustimmen im Parlament, weil da meistens ganz viele unseriöse Dinge mit drinstehen. Also ich habe den Antrag jetzt nicht vorliegen, aber das ist leider sehr oft der Fall, dass
also
da einfach vermischt wird.
Also prinzipiell, um das festzuhalten, Sie sind auch als SPÖ für ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam in Österreich.
Wir sind gegen alles, was möglich macht, dass man tatsächlich gegen Islamismus vorgeht. Das sagen viele Experten und Expertinnen.
Das könnte man mit Gesetzen regeln, aber ich wollte das Verbotsgesetz nach der Vorlage des NS-Verbotsgesetzes, wie es Herbert Kickl gemeint hat, wäre für die SPÖ ein gangbarer Weg?
Wird man sich im Detail anschauen müssen. Es ist nämlich so, dass vieles, wo man jetzt sagt, man braucht eine neue Rechtslage, man braucht ein neues Gesetz, bereits schon möglich ist. Also man hätte bereits jetzt, ist das nicht so, dass man einfach ein Kalifat fordern kann, dass man gegen den Rechtsstaat, gegen die Demokratie vorgehen kann. Da ist die jetzt gültige Rechtslage aber eigentlich schon ausreichend, um diese Menschen aus dem Verkehr zu ziehen. Das Problem ist eigentlich wirklich nicht, dass wir mehr verschärfte Rechtsnormen brauchen, sondern dass wir funktionierende Behörden brauchen. Und da darf ich schon nochmal zusammenfassen, wir haben jetzt im Innenministerium, das genau dafür zuständig ist, seit 24 Jahren ÖVP und FPÖ am Werken. Also sämtliche Baustellen, die wir da kritisieren, zum Beispiel, dass wir immer weniger Sicherheitskräfte haben, dass allein in den letzten 4 Jahren, seit 2020, 4.000 Polizisten und Polizistinnen weniger im Einsatz sind. Wo sind denn die Polizeikräfte? Die hat weder der Nehammer noch der Innenminister Kickl hat dort geschaut, dass es endlich mehr Einsatz gibt. Die Polizisten und Polizistinnen leisten 10 Millionen Überstunden, weil die Polizei so schlecht personell besetzt ist. Also da gibt es wirklich viel zu tun und wir als SPÖ sind nicht in irgendeiner Art und Weise bereit, das Versagen von ÖVP und FPÖ in diesem Bereich auf die eigenen Schulter zu nehmen. Wir haben einen ganz konkreten Plan gemacht. Ich weiß, Sie haben nach einem konkreten Gesetz gefragt. Wenn wir wirklich der Meinung sind, dass wir da weitere Schritte machen können, die es bis jetzt noch nicht gibt, sind wir verhandlungsbereit. Aber es ist nun mal die Tatsache, wir hätten ganz viele von diesen Attentätern schon vorher aus dem Verkehr ziehen können. Aber es hat nicht funktioniert, weil es Behördenversagen war. Und das wollen wir auch in Zukunft nicht mehr haben.
Ich möchte zu einer weiteren Gesetzesverschärfung kommen, die die FPÖ fordert. Konkret zum Thema Staatsbürgerschaft. Derzeit wird sie entzogen, etwa bei einem Anschluss an eine terroristische Organisation, das kennt man alles. Die FPÖ will das aber massiv ausweiten, laut ihrem Wahlprogramm aktuell die Staatsbürgerschaft entziehen nach, Zitat, Verbrechen, nach Missbrauch des Sozialstaats und nach Geringachtung unseres Landes und Volkes. Zitat Ende. Was fällt denn da unter Verbrechen und wie achtet man ein Volk gering?
Schauen Sie, die Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut. Das ist das höchste Gut und das grenzt uns ja stark von der SPÖ ab, die die Staatsbürgerschaft ja jedem nachschmeißen will, der nur kurz auch in Österreich ist. Das ist ja ihre Forderung, vor allem der SPÖ Wien immer und der sozialistischen Jugend. Die wollen Wähler generieren damit. Das ist ja der Hintergedanke von dem Ganzen. Ja. Was meinen wir mit der Staatsbürgerschaft auf Zeit, nenne ich mal so, dass man am Ende eines Integrationsprozesses und der am Ende der Integration zur Assimilation führt, das heißt völlige Anpassung an das Land, wo man Staatsbürger sein möchte, wenn man alle Kriterien erfüllt für die Staatsbürgerschaft, dann gibt es einen Einbürgerungsvertrag. Und da werden gewisse Kriterien festgehalten, dass man unsere Werte respektiert, dass man in Österreich wie Österreicher auch lebt, dass man sich in die Gesellschaft einfügt und dass man ein wichtiger Teil dieser Gesellschaft wird. Gibt ja viele solche Beispiele, die auch gut funktionieren. Und wenn das dann nicht mehr funktioniert oder wenn man sich dann eben radikalisiert und versucht, hier islamisieren zu können oder Terrorideen zu verkünden, dann kann die Staatsbürgerschaft nach unseren Plänen auch wieder entzogen werden.
Verbrechen steht hier. im Wahlprogramm. Missbrauch des Sozialstaats steht hier. Ja. Und Geringachtung unseres Landes und Volkes. Da steht jetzt nichts von Terror, wo es ja logisch ist, dass man es jetzt sehen könnte.
Das ist nicht logisch. Das passiert ja jetzt auch nicht. Das passiert ja praktisch nicht.
Wäre natürlich Gesetzeslage, wäre natürlich denkbar.
Genau. Ja.
Aber Sie wollen es noch ausweiten.
Wir wollen das ausweiten. Wie gesagt, wir wollen das verschärfen, die Staatsbürgerschaft. Das ist ein hohes Gut. Und da braucht es ganz klare Kriterien, dass man die bekommt. Und natürlich muss es auch die Möglichkeit geben, die Staatsbürgerschaft, wenn es nicht funktioniert, wieder zu entziehen.
Frau Herr, ist die Regel derzeit genau richtig oder zu mild oder zu streng? Gehört es verschärft?
Das Staatsbürgerschaftsrecht.
Staatsbürgerschaftsrecht.
Wir haben halt mittlerweile eine Situation, zum Beispiel in Wien, wo wir ein Drittel der Bevölkerung haben, das nicht wahlberechtigt ist. Das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Weil wir wollen natürlich, wenn jetzt in kommenden 3 Wochen eine Wahl stattfindet, dass die Bevölkerung auch tatsächlich repräsentiert ist im Nationalrat. Und wenn ein Drittel der Menschen nicht wählen kann, dann ist das für die SPÖ ein Grund zur Sorge. Und wir sehen, dass das sehr selektiv ist. Die Staatsbürgerschaft kostet derzeit sehr viel und das führt dazu, dass vor allem Arbeiter und Arbeiterinnen...
Kostet die Antragsteller, meinen Sie damit, viel?
Man zahlt Bundesgebühren, man zahlt Landesgebühren,
also Sie haben gemeint, dass die Antragsteller bezahlen relativ viel.
Natürlich, die zahlen relativ viel. Und wenn es dann um eine 4-köpfige Familie beispielsweise geht, sind wir bei mehreren tausend Euro. Die muss man einmal haben, wenn man in einem Land wie Österreich lebt, wo die schwarz-grüne Bundesregierung die Inflation in die letzten 5 Jahre auf 22% steigen hat lassen. Und das ist jetzt, was mein Punkt ist. Wir sehen, dass vor allem Arbeiter und Arbeiterinnen die Staatsbürgerschaft sich dann nicht leisten können. Das ist wie in der Monarchie. Ja, hatte man viel Geld, hatte man Wahlrecht, hat man wenig Geld, bin ich zum Beispiel eine Reinigungskraft, arbeite ich in der Straßenreinigung. Viele, viele Beispiele haben diese Menschen oft das Wahlrecht nicht. Und das verfälscht schon langsam unser Wahlergebnis. Und die SPÖ hat immer für mehr Demokratie gekämpft. Und das ist unser Zugang zum Staatsbürgerschaftsrecht. Und deswegen war unser Vorschlag, ich führe es nochmal aus, dass Kinder, die in Österreich geboren sind, nie in einem anderen Land jemals gelebt haben. Weil das ist ja der größte Teil. Wenn man sich anschaut, wer hat in Österreich nicht die Staatsbürgerschaft, sind das oft Menschen, die haben noch nie in einem anderen Land gelebt, haben hier gearbeitet, zahlen hier die Steuern, aber dürfen nicht wählen. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir den Zugang für Kinder, die in Österreich geboren sind, zur Staatsbürgerschaft auch erleichtern wollen.
Aber danke für diese ehrliche Absichtserklärung. Ich habe es ja vorher gesagt, Ihnen geht es rein um Wähler, um ausländische Wähler. Sie wollen das komplette Staatsbürgerschaftsrecht entwerten, umkrempeln. Das ist derzeit in Österreich kein Geburtsrecht, die Staatsbürgerschaft. Wissen Sie, haben Sie auch angesprochen. Ihnen geht es nur darum, Wähler zu generieren. Uns geht es darum, den Massenzustrom von Ausländern aus aller Herren Ländern nach Österreich abzustellen. Das unterscheidet uns.
Entschuldigung, ich kann auf so viel falsche Informationen ja gar nicht antworten. Haben Sie mir nicht zugehört?
Doch, sehr gut sogar.
Offenbar nicht. Es geht darum, dass auch Menschen, die nicht viel Vermögen haben, ein Wahlrecht haben. Sind wir in einer Zeit, wo eine Monarchie,
das wo du zahlen musst, dass du wählen kannst? Das Wahlrecht ist für jeden österreichischen Staatsbürger gleich.
Ja, aber die Frage ist, wer wird österreichischer Staatsbürger? Wir haben das restriktivste Staatsbürgerschaftsrecht in der ganzen EU. Wenn wir
es soll
anschauen,
nicht restriktiver
wer wird,
werden, Ihrer Meinung nach.
Es soll nicht genau restriktiver so bleiben,
wie es jetzt. Also es soll liberaler werden.
Sie wollen wir haben, wenn wir, uns anschauen, wer bürgert ein, wer führt, welches Land führt tatsächlich auch Einbürgerungen durch. Und das soll ja auch sozusagen zur Integration beitragen, wenn ich wählen kann, wenn ich mich in einer Partei engagiere. Das sind ja auch alles integrative Maßnahmen. Also wir wollen nicht, dass immer mehr Menschen sich auch entfernen vom demokratischen System. Wir haben jetzt schon eine extrem große Gruppe an Nichtwähler und Nichtwählerinnen. Wir wollen, dass unsere Demokratie eine partizipative ist, wo möglichst viele Menschen teilnehmen können. Offenbar unterscheidet uns das von der FPÖ. Okay, ich nehme es zur Kenntnis, aber es kann ja nicht sein, dass es in Wien beispielsweise, in Ottakring, gibt es Sprengel, wo 50% der Bevölkerung nicht wählen können. Und das sind nicht Asylwerberinnen, wie Sie sagen, sondern das sind einfach Menschen, die hier arbeiten, hier ihre Steuern zahlen und hier auch Mitsprache verdienen. Und wie gesagt, es geht hier in keiner Art und Weise darum, dass wir jetzt über Asyl sprechen. Es geht darum, den Menschen, die hier tatsächlich auch sind, Mitsprache zu ermöglichen. Also, das fördert auch die Integration.
Wenn es nach der SPÖ geht, haben wir bei der übernächsten Wahl eine Islamistenpartei im Parlament. Das sind gute Aussichten. Das wollen wir nicht.
Das war klar, dass das Thema natürlich nicht zur Einigung führt. Das andere Thema, was den politischen Islam betrifft, da habe ich ein paar Einigkeiten oder vielleicht sogar ein paar Gemeinsamkeiten heraushören können. Wie Sie, meine Damen und Herren, dieses Duell beurteilt haben, das wird natürlich jetzt gleich erklärt bei Daniel Retschitz-Ecker und Christoph Haselmeier.
Ja, vielen Dank, Thomas. Wir haben die Zahlen schon vorliegen. Wer hat überzeugt und wie war die Stimmung bei diesem Duell an meiner Seite? Weiterhin Christoph Haselmeier von IFDD, Meinungsforscher. Grüße Sie, willkommen zurück.
Danke.
Sie haben eine gewichtete SEER-Befragung gemacht, eine Live-Befragung. Nur ganz kurz dazu, das heißt, dass derzeitige Umfrage-Durchschnittswerte mit einfließen, damit das nicht so ganz verzerrt ist. Ich glaube, wir schauen uns gleich mal an, wer die Zuseherinnen und Zuseher heute am meisten überzeugt hat.
Ja, und da haben wir diesmal quasi fast eine Pattsituation, nämlich 52% sagen, der Hannes Amesbauer, stellvertretender Clubobmann im Parlament, hat überzeugt. Und Julia Herr, sie ist ebenfalls stellvertretende Clubobfrau im Parlament, 48%. Nehmen wir hier eine Schwankungsbreite von rund um die 3% her. Dementsprechend kann man sagen, ist es hier in Wirklichkeit eine Pattsituation. Das spiegelt sich auch wieder, Herr Retschitz-Egger, bei den Werten, nämlich bei den Parteibreaks, ja. Das hier, das wird Sie nicht überraschen, natürlich Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hinterhergestanden sind, die anderen hinter Amesbauer gestanden sind. Aber spannend war es, wie sehen es die Neos, 3/4 der Neos hinter Julia Herr bei diesem Thema, war ja doch sehr heiß, Staatsbürgerschaft, Sicherheit,
kontroverses Thema immer wieder, ja.
Islam, ja, da sind ja doch zwei Blöcke aufeinander geprallt. Die Grünen, ja, fast ebenfalls geschlossen hinter Julia Herr, und bei der ÖVP, ja, da war es eine Pattsituation, also 40% hinter Julia Herr, 60% hinter Amesbauer, der ja auch der Sicherheitssprecher der FPÖ im Parlament ist. Also waren eigentlich Themen, die für die FPÖ aufgelegt waren. Ja? Und wie gesagt, eine Pattsituation zwischen den beiden Lagern. Interessant war natürlich noch auch die zweite Frage, nämlich der Tonfall der Debatte. Zum Schluss ist es ja auch ein wenig untergriffig geworden. Es ist jetzt schlechter
deutlich im Vergleich. Deutlich kontroverser, aber trotzdem immer noch sehr gut angekommen.
Aber trotzdem, 77% haben es positiv wahrgenommen, nämlich den Tonfall der Debatte, 23% negativ. Also das sieht man schon auch, dass dieses Thema die Menschen zumindest auch wirklich interessiert, ist ja auch eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Thema Asyl und Migration, auch bei repräsentativen Umfragen derzeit in Österreich.
Vielen Dank, Christoph Haselmeier. Ja, hier auf Puls24 und ATV geht's jetzt ohne Werbepause direkt weiter ins nächste Duell. Sie können natürlich wieder mit abstimmen. Der QR-Code ist bereits eingeblendet. Sagen Sie uns, wer der nächste Kandidat ist, der Sie am meisten überzeugt hat. Und das wären in diesem Fall Claudia Plackholm von der ÖVP und Sepp Schellhorn von den Neos.
Ja, während der Zuzug aus dem Ausland den einen Sorge bereitet, sagen die anderen, wir brauchen es ganz dringend. Und zwar deshalb, weil wir Zuwanderung brauchen, um Fachkräfte in unser Arbeitsland zu bekommen, um unseren Wohlstand zu erhalten, den wir allein nicht mehr erhalten können. Diese Forderung und auch andere diskutieren wir jetzt im nächsten Themenblock unter dem Übertitel Integration und Bildung. Und dazu begrüße ich Claudia Plackholm, Staatssekretärin von der ÖVP, und Sepp Schellhorn, Nationalratsabgeordneter von den Neos. Genau. Herr Schellhorn, um den Fachkräftemangel zu beheben, um ihn entgegenzuwirken, fordern die Neos unter anderem, dass die bürokratischen Hürden bei der Rot-Weiß-Rot-Card, also bei jenem Instrument, das eine Zugangsberechtigung zum österreichischen Arbeitsmarkt für Menschen aus dem Ausland eben ermöglicht, beseitigt werden, um Österreich für ausländische Arbeitskräfte attraktiver zu machen und für Wirtschaftstreibenden die Möglichkeit zu geben, Leute ins Land zu bekommen. Jetzt hat die aktuelle Regierung ja die Rot-Weiß-Rot-Card bereits schon reformiert und an die aktuellen Bedürfnisse angepasst. Warum reicht Ihnen das noch nicht?
Nein, es reicht der Gesellschaft nicht. Wir haben hier ein Problem nicht nur in Bereichen der Wirtschaft, sondern auch in Bereichen der Pflege. Wir brauchen Zuzug, weil wir es nicht schaffen, dass wir die in Österreich bereits Beschäftigten in den Vollerwerb, und ein Großteil ist im Teilzeiterwerb, auch in den Vollzeiterwerb zu bringen. Das ist eins der grundlegenden Themen. Das zweite Thema ist, dass es immer weniger junge Menschen gibt, die in den Arbeitsprozess hineinwachsen, aufgrund der demografischen Kurve, und dass wir immer mehr Pensionistinnen und Pensionisten haben. Die Wirtschaft hat natürlich einen Bedarf an Fachkräften, weil wir zum Beispiel in meinem Bereich im Tourismus dann da sein müssen, wenn die anderen Freizeit haben. Dann da sein müssen, wenn irgendwer am Wochenende einen Cappuccino haben will. Und dieser Cappuccino muss auch serviert werden. Dazu brauchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dazu sollten wir sie belohnen und dazu sollten wir sie steuerlich entlasten.
Warum kommen diese Menschen im Moment noch nicht ins Land? Warum gibt es für die keine Möglichkeit, ins Land zu kommen?
Also ich möchte da schon zwei Dinge ganz klar auseinanderhalten, die man bei dieser Diskussion nicht vermischen sollte, nämlich Asyl und Migration und zum anderen
über Asyl sprechen wir nicht.
Wir reden von Fachkräften. Zum anderen das Thema Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Und das ist schon ganz differenziert zu sehen. Das eine bedingt nicht das andere.
Aber ich spreche jetzt überhaupt nicht über Asyl. Ich möchte jetzt darüber sprechen.
Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, ich komme schon zu dem Thema. Keine Sorge. Also wir haben mit der Rot-Weiß-Rot-Karte einen sehr, sehr guten Mechanismus geschaffen, um Fachkräfte aus Drittstaaten nach Österreich zu holen. Und das haben wir auch reformiert über die Zeit. Also seit dieser Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte mit erleichterten Bedingungen, mit einer Anrechnung auch von Berufserfahrung beispielsweise, haben wir um gut ein Drittel mehr Rot-Weiß-Rot-Karten ausgestellt. Also für Menschen, die entweder eine abgeschlossene Ausbildung gemacht haben, die bereits im Pflegebereich, in der Gastronomie Berufserfahrungen gesammelt haben und genau aus diesem Grund nach Österreich kommen, um sofort in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Und auch die durchschnittliche Beantragungsdauer hat sich deutlich reduziert. Mit der digitalen Vorbeantragung ist es mittlerweile binnen 29 Tagen möglich, dass man eine Fachkraft aus einem Drittstaat nach Österreich holt. Wir werden bis Ende des Jahres gut 10.000 Rot-Weiß-Rot-Karten auch ausgestellt haben. Und gerade in Mangelberufen im Bereich der Gastronomie, im Bereich des Tourismus haben wir hier auch gearbeitet, dass es einerseits Erleichterungen für Stammsaisoniers gibt, ich glaube ganz zentral, gerade im Bereich der Gastronomie, aber auch, dass generell das Kontingent an Saisoniers auch erhöht wird.
Ich gebe dazu ein Beispiel. Die Frau Staatssekretär hat gesagt, durchschnittlich 29 Tage, glaube ich, die Praxis zeigt ganz was anderes. Also es tut mir wahnsinnig leid, dass die ÖVP...
Ja, wenn es der Durchschnitt ist, dann muss es Menschen geben, die sogar schneller gewesen sind.
Wollen wir uns gegenseitig fertig ausreden lassen? Okay. Es ist das Thema, dass es durchschnittlich 3 Monate dauert. Das sagt mir die Praxis. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, der Sifat, ein Bangladesch geflüchtet, im Hotel Intercontinental in Wien, ausgebildet zum Lehrling, mit Auszeichnung absolviert, wird nach Bangladesch zurückgeschickt. Wir haben in dem Fall eine Rot-Weiß-Rot-Karte beantragt, die dauerte über 5 Monate. Warum? Weil die Praxis ganz was anderes zeigt. Und ich denke, dass es hier elementare Unterschiede gibt. Es gibt die Sprechblasen des Herrn Wirtschaftsministers und des Herrn Wirtschaftskammerpräsidenten, die ein Memorandum im April 2023 unterschreiben für einen geordneten Fachkräftezuzug. Völlig richtig. Dieses Memorandum wurde schubladisiert und nicht einmal angeschaut. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Dass fast jedes Bundesland ein eigenes Büro aufgestellt hat in ihrem Bundesland, nämlich in Salzburg am Südtiroler Platz, für Fachkräftezuwanderung. Nur das Kernthema ist, wenn ich Fachkräfte anwerben will, muss ich sie im Ausland anwerben und nicht am Bahnhofsplatz in Salzburg. Das ist Geldverscheißerei und das ärgert uns.
Naja, da gibt es ja auch ganz gezielte Projekte, insbesondere im Bereich der
mit
Pflege.
Mit welchem Erfolg?
Wo man Pflegefachkräfte zum Beispiel aus den Philippinen nach Oberösterreich bringt. Hier sind schon mehrere Pflegefachkräfte, einerseits ausgebildet, aber auch für die Arbeit nach Österreich auch gekommen. Also diese gezielte Anwerbung, da bin ich vollkommen bei Ihnen, dass wir uns hier mehr darum bemühen müssen, das werden wir auch nicht von heute auf morgen lösen, das Problem. Das wird uns noch Jahre beschäftigen, schon alleine aufgrund des demografischen Wandels, dass wir einen Arbeitskräftemangel haben, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Und ich denke gerade das Thema Rot-Weiß-Rot-Karte, also qualifiziert Zuwanderung von fleißigen Menschen, die bereit sind, sofort in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Das ist einer dieser Hebel, aber Sie haben auch vorher ein Problem angesprochen, das ich zu 100% auch unterstreiche und wo es auch Lösungen geben sollte, die wir in der nächsten Legislaturperiode schleunigst umsetzen sollen, nämlich dass junge Menschen beispielsweise auch wieder eine Motivation haben, einen Grund haben, arbeiten zu gehen, hier auch teilhaben am Arbeitsmarkt, weil es kann nicht sein, dass wir diese Schieflage noch verschärfen, dass 80% der Österreicherinnen und Österreicher mehr an Sozial- und Familienleistungen bekommen, als sie jemals einzahlen. Und
zu den jungen Menschen kommen
wir gleich. Die Frage ist nur, warum das bis jetzt nicht passiert ist.
Ja, ich glaube, die Frage von Kompromissen, die wissen Sie sehr, sehr gut, dass das in einer Bundesregierung, generell in Regierungsverantwortung immer eine große Herausforderung
aber
ist.
Aber wenn ich 37 Jahre in der Regierung bin, dann muss mir irgendwann einmal was einfallen.
Wenn ich in Wien 4 Jahre in der Landesregierung bin und 2/3 der Mindestsicherungsbezieher von Österreich in Wien zu Hause sind, weil das ein unglaublicher Magnet ist in der Sozialhilfe, dann frage ich mich auch, was die
Jetzt haben wir bei meinem Thema. Beteiligung in Wien gemacht haben. Jetzt würde ich gerne darauf antworten. Darf ich?
Sie dürfen jetzt einen Satz dazu antworten, dann würde ich gerne wieder mit einem neuen Thema starten. Bitte.
Das ist genau das Kernproblem, dass wir in einem Land leben, wo jeder für was zuständig ist, aber keiner für was verantwortlich. Dass genau dieses Thema, was Sie ansprechen, dieses Asylthema und der Zuzug zu Wien nicht harmonisiert ist. Warum? Und das ist auch ein Thema der ÖVP, weil sie seit 37 Jahren in der Regierung ist, weil sie abhängig sind von ihren Landeshauptleuten. Und das ärgert mich. Ich habe selber einen Mitarbeiter, der nach Wien gezogen ist, obwohl er den besten Platz gehabt hat mit einer freien Wohnung. Und dann zieht er nach Wien, um keiner Arbeit nachzugehen. Wissen Sie warum?
Das ist Wahnsinn, ja?
Nein, das ist ein bundespolitisches Problem. Weil Familienunterstützung und Sozialleistungen nicht entkoppelt sind.
Gut. Herr Schellen, ich möchte dieses Thema nur trotzdem aus der Debatte jetzt rauslassen. Ich möchte jetzt zurückkommen zur Bildung und zur Frage. Sie haben es schon angesprochen, wir brauchen nicht nur Leute aus dem Ausland, die die Arbeit hier verrichten. Wir müssen auch schauen, dass wir Nachwuchs bekommen, der Jobs verrichtet und der, wie Sie gesagt haben, auch willig ist, Leistung zu machen. Er muss aber auch befähigt sein, Leistungen bringen zu können. Und wir erleben im Moment, dass sehr viele Menschen die Pflichtschule verlassen, ohne ausreichend lesen, rechnen und schreiben zu können. Da schlagen auch Industriellenvereinigungen und Wirtschaftskammer Alarm, weil sie sagen, da fehlen Kompetenzen, Kernkompetenzen, die man braucht, wenn man die Schule verlässt. Worauf führen Sie dieses Bildungsversagen zurück?
Es ist tatsächlich eine riesengroße Herausforderung, wenn zum Beispiel auch in Wien ein jeder dritte Schüler bei Schuleintritt nicht die Lehrerin versteht. Also wenn man vorher
von Lesen, Schreiben und Rechnen spricht. Dazu komme ich ein bisschen später. Diesen Eintritt möchte ich später besprechen. Ich möchte jetzt kurz das Verlassen der Schule besprechen und die Frage, warum schaffen wir es nicht, dass Leute mit Lesen, Schreiben, Rechnen mit diesen Kernkompetenzen ausgestattet sind.
Ja, und darauf will ich ja hinaus. Wenn eben die Deutschkenntnisse nicht ausreichen, dann werde ich mit Rechnen relativ wenig anfangen können, wenn ich der Mathematiklehrerin nicht einmal ansatzweise sprachlich folgen kann. Da rede ich noch nicht vom mathematischen Verständnis. Und ich denke, in der Frage sind wir uns beim Punkt Abschluss der Pflichtschule vermutlich einig, dass man hier eine mittlere Reife einführen muss, um eben auch irgendwo ein Signal zu bekommen, dafür eine Bildungspflicht einzuführen, wo man eben auch weiß, wo sind denn unsere Schülerinnen und Schüler nach Abschluss der Schulpflicht, wo sind die Kompetenzen vorhanden, wo sind sie noch nicht vorhanden, wo können wir noch mehr investieren und tun. Aber ganz klar ist, die Hausaufgaben müssen zuvor auch gemacht werden. Da ist ganz wichtig, einerseits die Bildungseinrichtungen, die vor Beginn der Schule auch gemacht werden, aber natürlich auch zu Hause. Also alles ans Bildungssystem abzuschieben, gerade in diesen Fragen, die sehr eng auch mit Asyl und Migration, mit Integration insbesondere zusammenhängen. Da dürfen Eltern irgendwo ihren Kindern auch nicht vorleben, naja, dass man in Wien gut über die Runden kommt, wenn man sich nicht am Arbeitsmarkt integriert, deswegen nicht Deutsch lernen muss, deswegen nicht den Kindern am Arbeitsmarkt helfen muss und deswegen irgendwo auch vorlebt, dass es sich auszahlt, faul zu sein, weil man die doppelte Sozialhilfe im Vergleich zu Oberösterreich bekommt.
Da war jetzt viel drinnen. Fangen wir vielleicht an bei dem zuletzt Gesagten. Ja. Sind es die Eltern, die die Verantwortung dafür tragen?
Eltern tragen auch Verantwortung, na klar. Aber eines muss ich schon sagen, wir zahlen auch alle Steuern, damit unser Bildungssystem funktioniert. Und da die Frau Staatssekretärin natürlich immer wieder gerne Wien erwähnt, weil es politisch opportun ist, Wien zu erwähnen, weil Wien natürlich NEOS und SPÖ in der Regierung sind. Ich darf vielleicht ein Beispiel geben von Salzburg. Salzburg, ich habe einen polytechnischen Lehrgang besucht. Polytechnischer Lehrgang ist in der Verantwortung von Stadt und Land. ÖVP. Ist in der Verantwortung von dem, dass ich gemerkt habe, das ist eine Kindesweglegung, was man hier tut mit dem polytechnischen Lehrgang. Das ist eine politische Verantwortung. Und das AMS wird zur Reparaturwerkstatt. Warum? Warum ist es so, dass man in der Volksschule, übrigens eine kommunale Verantwortung, eine Landesverantwortung, in der Mittelschule, übrigens eine kommunale und Landesverantwortung, beides in der ÖVP-Verantwortung, dass man hier nicht diese Defizite aufholt, sie dann in einen polytechnischen Lehrgang, nein, Schule heißt es jetzt, ein Jahr hineinschickt, wo man nichts tut. Ich war in einer Klasse, wo man kochen musste. Oder in einer Kochklasse. Die hatten ein Budget pro Monat, pro Kopf von 6 €. Und da kann man höchstens Nudeln, Reis und ein bisschen was kochen. Aber die wussten nicht einmal, wie ein Fleisch, ein Fisch zu braten ist. Und so, wir sollten sie zu Fachkräften ausbilden. Da denke ich mir, wo ist die Wirtschaftskammer, wo ist die ÖVP in ihrer Wirtschaftsverantwortung, gegen Fachkräftezuwanderung in einem gewissen Maß zu sein, nicht im Ganzen, aber gleichzeitig jene jungen Menschen auszulassen, die einen polytechnischen Lehrgang zu besuchen, diesen ÖVA verschießen Sie nicht einmal, dass ein Tormann drinnen ist.
Bitte.
Also zu Fachkräfte werden unsere jungen Menschen dann in den Betrieben und in der dualen Ausbildung, also im Zusammenspiel von Berufsschulen und Lehrbetrieben auch ausgebildet. Da haben wir großartige Ergebnisse, nachdem ich gerade erst gestern unsere jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die World Skills auch verabschieden konnte. Da sind wir international drum beneidet. Nur im eigenen Land wissen wir es nicht zu schätzen. Und ja, das Polytechnikum ist meistens der Übergang in eine berufliche Ausbildung in die Lehre. Und da sind sie meistens beschäftigt damit, die Defizite aufzuholen, die in der Mittelschule passiert sind, die teilweise seit der Volksschule auch existieren. Und deswegen plädiere ich ja so stark auch für eine Bildungspflicht, weil man hier einfach auch feststellen kann, war das jetzt insgesamt nur Bogenschießen im Dunkeln? Bei den Grundkompetenzen.
Aber wir haben eine Pflichtschule. Aber Frau Blackmann, wir haben eine Pflichtschule und jetzt hat der Herr Schellmann
da, genau. Auf, und in welcher Verantwortung sind die Bundesländer so?
Naja, es verschleppt sich ja das Problem immer von Jahrgang zu Jahrgang. Und wenn genau. man sagt, ja, Pflichtschule, natürlich setzt alles überall irgendwo einmal bei Volksschule und Mittelschule auch an. Und wenn ich in einem Jahrgang nur damit beschäftigt bin, alle halbwegs auf einen Stand zu bringen.
Dann gehen wir noch ein bisschen weiter runter. Problem,
wenn ich nur ein Thema auch einbringen darf. Die Wiedereinführung der Leistungsgruppen in den Mittelschulen wäre in meiner Augen eine absolut richtige Maßnahme im Bildungssystem, weil es haben weder diejenigen, die sie leicht tun in der Schule, was davon, wenn sich alles am Durchschnitt orientiert oder so vielleicht nun sogar unterm Durchschnitt, noch die, die sich schwer tun mit der Schule, weil irgendwo alles in einem Zug mitgenommen wird, wenn jeder in seinem eigenen Tempo lernen kann, dann hat jeder, glaube ich, eine geeignete Motivation mitzukommen und auch seinen Stärken nachzugehen.
Ich würde gerne noch mal jetzt weiter unten ansetzen, weil Sie gesagt haben, die Kinder können nicht Deutsch, wenn sie mit der Schule starten. Wissen wir, es ist in sehr vielen Bezirken der Fall, dass hohe Prozentsätze in den Klassen nicht Deutsch sprechen. Die Lösung der NEOS sieht vor, dass wir ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr machen. Brauchen wir das?
Ich denke, über das sollte man diskutieren in einzelnen Bereichen. Also wenn die Sprachkenntnisse nicht vorhanden sind, glaube ich, ist das zum Beispiel in Wien etwas, das man durchaus diskutieren kann. Also das Ziel sollte sein, dass jeder dem Unterricht auch folgen kann. Und deswegen muss die Basis einfach, wenn schon nicht vom Elternhaus, in dem Fall, wenn es um zugezogene Familien geht, dann muss es irgendwo auch einen klaren Fokus auf das Erlernen der Sprache auch geben. Und
jetzt haben Sie
über
gesagt,
solche Vorschläge kann man diskutieren. Ja?
In bestimmten Fällen, das heißt, Sie würden Vierjährige auf die Sprachkenntnisse testen? Oder grundsätzlich das verpflichtende
Kindergartenjahr? Ich habe da einen ganz pragmatischen Zugang. Wir müssen über jeden Vorschlag diskutieren, wie wir frühzeitig bei Kindern insbesondere und auch bei Jugendlichen in weiter Folge die Sprachkenntnisse verbessern können. Das ist schon alarmierend, wenn ein Drittel nicht der Lehrerin dem Lehrer folgen kann. Wie sollen da Fachkräfte rauskommen, wenn ich dem Physikunterricht nicht folgen kann? Wie viele MINT-Initiativen machen wir, um junge Menschen in die Naturwissenschaften zu bringen? Das hat alles keinen Sinn, wenn ich nicht dem Unterricht sprachlich folgen kann. Und deswegen
kann ich
hier
auch
in vielen Brennpunktschulen den Fokus klar auf die Sprachförderung zu richten.
Die Mittel zu erhöhen in den Bildungseinrichtungen, um dort mehr voranzubringen?
Das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht und gerade auch in den Kindergärten, weil ja oft dann der Vorwurf kommt, naja, jetzt immer nur auf Wien zu zeigen. Und die Mittel müssen vom Bund bereitgestellt werden. Ich glaube, gerade in Wiens Kindergärten waren es deutlich über 100 Millionen Euro, die wir alleine hier an dem Standort auch investiert haben. Auch da mit diesen Mitteln könnte der verantwortliche Stadtrat etwas Sinnvolles machen, um eben die Sprachförderung voranzutreiben.
Das tut er auch, weil Wien hat die größten Herausforderungen, wie wir auch wissen, mit dem Zuzug. Und das wissen Sie auch. Und ich muss jetzt nicht so polemisch darauf antworten. Ihre Stellungnahme hat sich für sich selbst disqualifiziert.
Gut, dann lassen Sie mich eine letzte Frage noch stellen. Sie haben gesagt, mittlere Reife ist etwas, was Sie durchaus gut finden. Herr Polaschek hat vor einem Jahr im Juni 2023 angekündigt, man arbeitet an einem Konzept, hat angekündigt, dass es möglicherweise im Herbst vorliegt. Bis jetzt liegt noch nichts vor. Ist es geplant, die mittlere Reife noch umzusetzen, einzuführen?
Ja, definitiv ist es ein Ziel, das wir auch in unserem Wahlprogramm haben und hoffentlich auch in einer nächsten Legislaturperiode in einem Regierungsprogramm sehen, nämlich zur Umsetzung.
Ja, es ist schon mein Programm seit 2014, dass die mittlere Reife eingeführt werden muss oder eingeführt werden soll, wenn wir uns nur vergegenwärtigen, dass wir um 20 Jahre länger leben, dass wir von einem lebenslangen Lernen sprechen, dass es 14-Jährigen nicht zumutbar ist, für sich selbst zu entscheiden, wohin sie gehen, sondern meistens machen das die Eltern. So machen es die Eltern dann halt nicht über den polytechnischen Lehrgang, weil, wie eingangs erwähnt, das schon eine Kindesweglegung ist. Ich glaube, es ist jedem, wenn man Eigenverantwortung lebt, jedem Jugendlichen zumutbar, wenn er mit 17 einen Führerschein hat, schon wählen darf, vielleicht auch Alkohol trinken darf, dass er seine Neigungen spürt, wohin es geht. Und ich glaube, dass das ein elementarer Unterschied, ob mache ich das mit 14, da machen es die Eltern, oder mache ich das mit 17 für diesen jungen Menschen. Und der junge Mensch entscheidet dann mit Sicherheit für sich selber und spürt, wo seine Neigungen sind. Im Handwerk, in der Produktion, in der Dienstleistung, vielleicht auch in der Forschung. Und dann müssen endlich die Berufsbilder neu geschaffen werden. Und das ist ihre Unter- oder Vorfeldorganisation Wirtschaftskammer, die sich beharrlich mit ihrer Gewerbeordnung dagegen wehrt, dass wir uns bereits im 21. Jahrhundert der Arbeitswelten befinden. In meiner Branche ist es nicht notwendig, dass ich zum Beispiel einen Kellner ausbilde 3 Jahre. Da genügen 1, 2 Jahre. Aber ich muss ihm dann mit 17 oder 19 ermöglichen, die Matura dazu zu machen. Und da sollten wir darüber nachdenken. Da sind die Sozialpartner ziemlich stark. Die einen denken an irgendwas Verkürztes und die anderen denken an irgendwas Verbietendes.
Herr Schellern, wir sind leider am Ende der Zeit angekommen.
Schade,
ich bedanke mich für das spannende Duell. Und wir schauen wieder zu Daniel Retschezecker und zur Analyse dieses Duells.
Ja, vielen Dank, Gundula. Schade, sagt der Sepp Schellhorn, dass das Duell inzwischen schon vorbei ist. Wir haben jetzt auch noch ein paar Minuten, um darüber zu sprechen. Herr Haselmeier, die erste Frage, wer hat besser abgeschnitten? Was sagen denn die Zuseherinnen und Zuseher?
Ja, wie gesagt, bei der Live-Befragung, die gewichtet ist, ja, haben wir ja zuerst die Claudia Plackhorn schon in der ersten Runde gesehen. Mhm. Die hat sie ja damals eindeutig gewonnen gegen die Leonore Gewessler von den Grünen. Jetzt aber hat sie dieses Rennen eindeutig verloren. Das heißt, 63% der Zuseherinnen und Zuseher bei der Live-Befragung sagen ganz klar Sepp Schellhorn, 37% Claudia Plackholm. Und bei den Parteibreaks, wenn man es auch hier ansieht, auch bei der ÖVP konnte Claudia Plackholm nur knapp 3/4 holen diesmal. Das heißt 1/4, obwohl das Menschen sind, die angeben, zumindest bei der kommenden Nationalratswahl am 29. September die ÖVP zu wählen, geben hier jetzt aber an, dass Sepp Schellhorn einfach überzeugt hat mit seinen Argumenten. Es war auch sehr klug, hier Sepp Schellhorn ins Rennen zu schicken. Sepp Schellhorn kommt aus der Praxis, hat immer wieder Praxisbeispiele gebracht. Ja. Und ich denke, damit hat er die Menschen hinter den TV-Geräten auch abgeholt.
Also ein Viertel der ÖVP-Wähler haben da sogar den Neos-Kandidaten eigentlich besser gefunden. Es war ja durchaus etwas hitziger jetzt auch diese Debatte. Schauen wir uns mal an, was die Zuseherinnen und Zuseher darüber sagen, ob es ihnen zu hitzig war oder ob sie es positiv gefunden haben und immer noch im positiven Bereich.
Es ist noch immer im positiven Bereich.
Gutes Zeichen, oder?
Das ist ein gutes Zeichen heute. Ja. Mhm. Beim dritten Duell, also alle werden positiv, eigentlich mehrheitlich positiv gesehen. Hier schwache 3/4, also 72% fanden es positiv, 28% fanden diese Debatte negativ. Und wie gesagt, Sepp Schellhorn, ein Praktiker, der das auch spüren hat lassen und auch sich für seine Verhältnisse, wir kennen ihn doch immer wieder aus den Medien, sehr aufbrausend, ja, manchmal sich durchaus zurückgenommen hat, weil er doch der alte weiße Mann ist und die Claudia Plackholm doch die junge Frau und Politikerin.
Auf eine Frage bzw. auf eine Aussage von Claudia Plackholm wollte er ja gar nichts antworten. Das war auch ganz interessant.
Ja, quasi sinngemäß gesagt, so quasi, das richtet sich von selbst. Ja. Also Sepp Schellhorn noch vor 5 Jahren hätte da wohl rein gepoltert. Ja. Das wäre aber wahrscheinlich sogar auch negativ angekommen bei den Zuseherinnen und Zusehern. Also dementsprechend für seine Verhältnisse hat er sich wirklich zurückgenommen. Und das wurde, wie wir auch sehen, positiv gutiert. Und nochmals dieses Duell eindeutig an die Neos und speziell Sepp Schellhorn, klassische, neben Beate Meinl-Reisinger, die Marke auch als Person innerhalb der liberalen Parteienfamilie in Österreich.
Vier Kandidaten und 2 Duelle gibt's noch. Nach einer ganz kurzen Werbepause geht's bei uns gleich weiter. Sie können dann wieder live mit abstimmen, der QR-Code. Im nächsten Duell nämlich die stellvertretende Klubobfrau der SPÖ Julia Heer gegen die Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen. Gleich geht's weiter. Es sind schon alle in Position bei Thomas Mohr. Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir sind bei der 4. Konfrontation des heutigen Abends. Da geht es ums Thema Teuerung. Und dazu begrüße ich noch einmal Klima- und Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen. Herzlich willkommen. Und SPÖ-Vizeklubchefin Julia Heer ist noch mal da.
Noch immer einen schönen Abend.
Sehr wunderbar, dass Sie beide noch mal Zeit haben für dieses 4. Duell. Teuerung, meine Damen und Herren, ein großes Thema in diesem Wahlkampf und vielen Menschen sehr, sehr wichtig, laut mehreren Umfragen. Frau Ministerin, Sie kennen natürlich auch die Kritik der SPÖ, die Regierung hätte viel stärker eingreifen sollen, und zwar in die Preise. Anstatt Geld auszuschütten, haben Sie Regierungsparteien gesagt, wir haben die Kaufkraft damit gestärkt. Sie könnten es jetzt als Grüne natürlich auch der ÖVP in die Schuhe schieben, aber
Wenn man Ihr Wahlprogramm anschaut, wo niemand reinredet, da wollen Sie weiterhin nicht eingreifen in Preise. Sie schreiben nichts von einem Aussetzen von Mieterhöhungen, Sie haben keine Mietpreisbremse vor, keine Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Warum greifen Sie nicht stärker ein in die Preise?
Also zuerst einmal, ich verstehe das voll inhaltlich, wenn man ins Geschäft geht, sieht, dass die Preise hoch sind, dass man sie schreckt und dass man sich denkt, Mama mia, wie komme ich über die Runden, wie mache ich das? Aber es ist eben so, dass es da eine zweite Zahl gibt dazu und Sie haben es erwähnt, das ist die Kaufkraft. Und die Kaufkraft ist auch dank, und zwar dank der Maßnahmen dieser Bundesregierung, hoch geblieben in Österreich. Und das ist nicht irgendwas Theoretisches, sondern das ist was, was die vielen Millionen Menschen in unserem Land von großer Relevanz ist, weil das heißt, ich kann mir um mein Geld vor und nach der Krise noch gleich viel kaufen. Und das ist gelungen, weil wir eben auch strukturell eingegriffen haben, weil wir Dinge gemacht haben wie eine Stromkostenbremse, wo direkt auf der Rechnung, wenn, wo das spürbar war, die hohen Preise, weil wir da eingegriffen haben und gesagt haben, runter damit, weil wir uns auf europäischer Ebene dafür eingesetzt haben, dass genau das passiert und weil wir ja gegen Widerstand auch der ÖVP auch einen Mietpreisdeckel durchgesetzt haben. Und das sind Maßnahmen, die wirken, die auch unmittelbar wirken und die dazu beigetragen haben, dass die Kaufkraft in unserem Land hoch geblieben ist. Was wir nicht vergessen dürfen in dieser Situation, woran liegt das Ganze? Die Inflation hat einen Grund, das waren die hohen Gaspreise. Die haben wir, weil uns vergangene Regierungen, leider auch unter SPÖ-Beteiligung, in eine große Abhängigkeit von Wladimir Putin getrieben haben. Und das spüren wir deutlich. Und das ist ein grundlegendes Problem, aus dem wir raus müssen, wo wir Grüne einfach sehr viel dafür gemacht haben, dass das auch passiert. Aber natürlich muss man eingreifen und das haben wir auch gemacht.
Jetzt gab es diesen Eingriff teilweise auch innen der SPÖ, ist es bekanntermaßen ja viel zu wenig. Aber wenn die Kaufkraft gestiegen ist und jetzt, wenn wir sehen, dass die Inflation nicht mehr so stark steigt, sie geht ja nicht zurück, sie steigt aber nicht mehr so stark, wie wir es gehabt haben, mit 2,5%, ist sie knapp über dem angestrebten Ziel von den 2%. Werden die Maßnahmen nicht auf Dauer dann tatsächlich genügen, um das wettzumachen?
Also ich glaube, wenn man im Supermarkt steht, denkt man sich nicht Mama Mia, da denkt man sich was anderes, was ich jetzt im Hauptdatenprogramm gar nicht sagen will, weil wahrscheinlich ist es nicht erlaubt. Wir haben gesehen, dass Kartoffeln beispielsweise um 100% gestiegen sind, Nudeln um 90%, Mehl um 80%. Das sind Preise, die haben sich gewaschen. Und wir sehen das, weil die Inflation in den letzten 5 Jahren unter ÖVP und Grüne um sage und schreibe 22% gestiegen ist. Und sie steigt noch weiter, wie Sie richtig ausgeführt haben. Das ist viel mehr als im Vergleich mit westeuropäischen Ländern. Wir waren der traurige Spitzenreiter, was die Inflation betrifft. Und die Frage, warum braucht es jetzt weitere Maßnahmen, wenn zumindest sozusagen wir nicht mehr auf dem extrem hohen Niveau sind, weil das natürlich Folgen hat. Weil wir sehen, dass wir auch beim BIP pro Kopf, also bei der Wirtschaftsleistung in Österreich zurückgegangen sind. Wir haben jetzt weniger Geld als zu Beginn dieser schwarz-grünen Bundesregierung. Das ist das erste Mal in der Zweiten Republik, dass wir nach einer Regierung ärmer sind, als wir davor waren. Und ich will noch zwei Zahlen nennen. Diese gestiegene Inflation, die hat die Haushalte, uns alle, stark getroffen, aber natürlich auch die Unternehmen und die Industrie. Deshalb haben wir jetzt auch plus 10% bei der Arbeitslosigkeit. Auch deshalb müssen wir jetzt handeln, weil das sind die Zahlen, die ganz aktuell vorige Woche präsentiert worden sind. Bei der Jugendarbeitslosigkeit ist es plus 20%. Das ist verheerend. Und eine weitere Zahl: jetzt könnte man sagen, wir hatten so eine hohe Inflation, wir haben in Österreich so viel Geld ausgegeben, aber absolut nicht treffsicher. Wir haben viel Geld ausgegeben und das ohne, dass sich das gelohnt hat. Wir haben mittlerweile ein 10 bis 12 Milliarden Euro schweres Budgetloch, das uns diese Bundesregierung hinterlässt. Auch das ist verheerend. Deshalb braucht es in der kommenden Regierung die SPÖ, um hier einen sozialgerechten Finanzierungspfad auf die Beine zu stellen, weil Zahlen lügen nicht. Höhere Arbeitslosigkeit, höchste Inflation in ganz Westeuropa, schlechteres BIP pro Kopf als noch vor Antritt und 10 Milliarden Euro mehr Schulden, das ist wirklich verheerend.
Konkret daraus zu hören, was die Regierung da versäumt hätte zur Methode der Gießkanne, die ausgeschüttet worden sei und nicht treffsicher genug war.
Ich möchte zuerst noch was zur Inflation sagen, weil es mir wichtig ist, weil warum sage ich, es braucht auch diese zweite Zahl. Ich verstehe schon, es ist Wahlkampf, ich verstehe schon, man ist in der Opposition und da muss alles zugespitzt werden und sehr so formuliert. Aber in der Ära Kreisky-Sinowatz, SPÖ-Regierung, war die Inflation 140%. Warum schauen wir auf diese Ära so, wie wir drauf schauen? Weil parallel dazu die Sozialleistungen und die Löhne gestiegen sind. Und auch das ist jetzt passiert. Wir haben gute Lohnabschlüsse und wir Grüne, das haben nämlich wir durchgesetzt, nicht die vielen SPÖ-Sozialminister, die schon machen hätten können, haben dafür gesorgt, dass auch die Sozial- und Familienleistungen mitwachsen. Also wenn es im Geschäft teurer wird, dann steigt auch die Familienbeihilfe, das Kinderbetreuungsgeld, die Studienbeihilfe, das Pflegegeld automatisch. Das haben die Grünen durchgesetzt in dieser Bundesregierung. Hat sich bis jetzt noch jeder SPÖ-Sozialminister an der ÖVP die Zähne ausgebissen. Und zum Thema Treffsicherheit, ja, das ist gerade mir und uns ein großes Anliegen. Deswegen haben wir genau dort auch hingeschaut, wo es am dringendsten notwendig ist. Wir haben zum Beispiel die Mindestpensionen immer über der Inflation erhöht. Durchgängig. Erstmals in der Zweiten Republik über 1.000 Euro Mindestpension und die ist weiter angestiegen. Wir haben erste Schritte zu einer Kindergrundsicherung gemacht. 60 Euro pro Alleinerzieherin pro Monat. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ich nach Wien schaue, ja, wir haben keinen Schnitzelgutschein verschenkt, denn wo wir beide gratis essen haben können, sondern eben genau dort hingeschaut, wo es die Menschen brauchen und deswegen genau auf die unteren Einkommen ganz besonders geschaut.
Ja, da muss ich jetzt wirklich dann bald lachen. Also der Punkt, dass wenn man sagt, aber die Löhne sind gestiegen, sich das da jetzt auf sozusagen die eigenen Fahnen zu heften, das waren schon die Gewerkschaften, die mit Unterstützung der SPÖ für höhere Löhne gekämpft haben und zwar sehr hart. Um jede Kommastelle wurde da gekämpft und ich erinnere mich an diese Zeit der Koalitionsverhandlungen sehr gut zurück. Es war nicht die ÖVP, nicht die FPÖ, auch nicht die Grünen, die damals wirklich Unterstützung für die Beschäftigten ausgedrückt haben, sondern das war nur der Andreas Babler, der SPÖ-Chef, der damals gesagt hat, er steht doch wirklich auf Seite der Gewerkschaften, die jetzt hier verhandeln. Und wenn wir uns die Kaufkraft anschauen, dann sehen wir da ein Potenzial, aber was wir sehen, ist Angst sparen. Wir sehen, dass ganz viele Menschen aus Angst vor der Zukunft nicht das Geld jetzt gerade ausgeben und investieren, sondern unsicher sind. Es kommt ja der nächste Winter, es werden ja auch sozusagen wieder beim Heizen wird ja auch wieder zu zahlen sein. Wer sagt uns denn, dass wir beispielsweise, wenn nochmals die Gaspreise steigen, dass wir dieses Mal besser strukturell aufgestellt worden sind? Es ist überhaupt nicht nachhaltig gegengesteuert worden gegen all diese Krisenmechanismen. Ganz im Gegenteil, auch da wieder, dass Sie den Schnitzelgutschein ansprechen. Es war die Bundesregierung, die damals in einem ersten Schritt einen 150-Euro-Gutschein an alle Haushalte ausgeschickt hat, aber gesagt hat, bitte nur die sollen ihn einlösen, die ihn wirklich brauchen, die anderen nicht. Das war Dilettantismus. Und deshalb brauchen wir, um die Inflation wirklich einzuschränken, einen Mietpreisdeckel, dass die Mieten nicht weiter steigen. Die sind in den letzten Jahren um bis zu 25% gestiegen. Da mussten Menschen ausziehen, weil sie sich ihr Zuhause nicht mehr leisten können. Und deswegen brauchen wir auch einen Eingriff bei den Lebensmitteln. Gerade die Pensionisten und Pensionistinnen spüren das bei jeder Rechnung. Ein Einkauf, der vor ein paar Jahren noch 50 Euro gekostet hat, kostet jetzt im Schnitt 70. Und das ist wirklich, da kann man nicht so tun, als wäre alles gut.
Genaue Maßnahmen. Am Mittwoch gibt es ja das SPÖ-Programm, das dann veröffentlicht wird. Ein paar Details sind natürlich schon bekannt, weil Sie gesagt haben, Mietpreisdeckel heißt 2 Jahre keine Mieterhöhung. Ist genau. Das korrekt? Und danach eine Mietpreisbremse von 2% pro Jahr so höchstens. Und bei den Grundnahrungsmitteln wollen Sie die Mehrwertsteuer streichen.
Auf Grundnahrungsmittel, ja, auf Brot, auf Eier, auf Milch, auf
auch das, was wirklich notwendig ist. Auch wenn das die Supermärkte vielleicht dann einkassieren.
Nein, und deshalb wollen wir eine Preiskommission einführen, die wirklich kontrolliert, ob die Preise gerecht steigen oder nicht. Und wenn sie nicht gerecht steigen, muss man auch eine Strafe verhängen.
Also zum Mietpreisdeckel, wir beide hätten wir den verhandelt, auch die SPÖ ist leider bei der Zweidrittelmehrheit dann nicht mitgegangen für die freien Mieten, aber hätten wir beide den verhandelt, wären wir uns schneller einig gewesen, ja, ohne Zweifel. Wir haben hart gekämpft, dass wir das, was wir jetzt haben, durchbringen und das heißt, Menschen in unserem Land, und so 2,5 Millionen Menschen in unserem Land können sich darauf verlassen, dass die Mieten nicht wie an sich indexiert um 16% steigen, sondern nur um 2,5. Zwei hätten vielleicht auch noch gemeinsam verhandeln können, wenn die SPÖ dann nicht ausgestiegen wäre aus der Verhandlung. Und das Zweite in dieser Diskussion, es tut mir leid, ja, die SPÖ ist auf Bundesebene in Opposition, aber die SPÖ regiert in 3 Bundesländern, unter anderem in Wien. Und schau mal, wo das Geld der Menschen hingegangen ist, in Wien zum Beispiel, ja, in Millionengewinne der Wien Energie. Die Wien Energie ist ein 100%iges Unternehmen der Stadtwerke der Stadt Wien. Kann man jetzt nicht sagen, dass die SPÖ da nichts damit zu tun hätte. Ja. 92% Steigerung beim Fernwärmepreis, besonders schlimm, weil da kann man nicht wechseln, da gibt es nur einen Anbieter. Bis zu 400% bei den Strompreisen, bis zu 500% bei den Gaspreisen. Na, wer hätte denn die Wien Energie gehindert, dass das runtergeht? Michi Ludwig hat als Bürgermeister diese Preiserhöhungen durchgewunken. Dass es anders geht, hat der grüne Landesrat in Oberösterreich bewiesen. Der hat sich nämlich die Fernwärmeversorger hergeholt und hat gesagt, 90% Erhöhung, das gibt's mit mir nicht. Und wir sind nicht bei 90% Erhöhung wie in Wien, sondern der hat es runter auf 8% bei der Fernwärme. Warum? Weil er das ernst nimmt, weil er das nicht einfach durchgewunken hat. Also bei allem Verständnis für die schwierige Situation von vielen Menschen und bei allem Wissen darum, dass wir weitere Maßnahmen, gerade perspektivisch, auch Kindergrundsicherung, ein Thema, wo wir zwar und sicher schnell einig werden, brauchen werden, bitte die SPÖ kann nicht nur fordern, sondern auch dort, wo sie regiert, auch tatsächlich umsetzen. Und das hat sie nicht getan.
Ja, dann nehme ich den Ball sehr gerne auf. Schauen wir uns an, was passiert ist in den SPÖ-regierten Bundesländern. Es wurde in Wien, dort, wo Wien auch zuständig ist und eingreifen kann, zum Beispiel bei den Gemeindebauten, jetzt klar gesagt, dass in den kommenden 2 Jahren die Mieten nicht steigen werden. Dort hat man den Mietpreisdeckel
Wien
umgesetzt.
Wien Energie war der Vorwurf.
Gleich dazu. Ich will aber noch dazu sagen, auch im Burgenland hat man das bei den Gemeinnützigen gemacht, dass man gesagt hat, nein, man lasst die Mietsteigerungen nicht zu, auch in Kärnten im gemeinnützigen Bereich und übrigens auch in Dreiskirchen. Es hat einen Unterschied gemacht, ganz klar, wo regiert die SPÖ und wo nicht. Und zur Wien Energie, wir haben einen Vorschlag eingebracht im Bund, wo man im Übrigen auch zuständig ist, die Übergewinne abzuschöpfen, wo wir gesagt haben, wir wollen alle Energieunternehmen, wir wollen die Übergewinne, die ja fiktiv waren, die ja gar nicht echt waren, abschöpfen. Da hat der Vizekanzler Kogler in Aussicht gestellt, dass man 2 bis 4 Milliarden Euro holen will bei den Übergewinnen. Dann hat man aber gar nichts davon durchgesetzt. Nicht einmal 10% von diesem Betrag der Übergewinne hat man abgeschöpft. Da haben die Korken geknallt bei den Energieunternehmen, als sie den Vorschlag der schwarz-grünen Bundesregierung gesehen haben. Da haben wir Milliarden liegen lassen, die wir zurückholen wollen, wenn die SPÖ in die Regierung kommt. Und im Übrigen, wir wollen das auch nachhaltig gestalten, dass diese Übergewinne gar nicht mehr möglich sind. Zum Beispiel durch das Merit-Order-Prinzip auf EU-Ebene, dass wir endlich außer Kraft setzen wollen, dass nicht mehr nur weil der Gaspreis steigt, auch der Strompreis fiktiv mitsteigt, das wäre nachhaltig.
Da gibt's natürlich Einigkeit in dieser Merit Order, oder nicht?
Na, da hat die Frau haben wir den Strompreis, klar haben wir den Strompreis haben wir eingegriffen, auch auf europäischer Ebene.
Gaspreis,
by the way, im Übrigen in trauter Einigkeit mit dem sozialdemokratischen Kanzler in Deutschland haben wir uns da aufgestellt auf europäischer Ebene, weil wir eben keine Insel sind in Österreich, sondern das europäisch regeln müssen, ganz egal oder unabhängig davon, was jetzt hier in den Raum gestellt wird. Wir müssen das europäisch regeln, wir haben es europäisch geregelt, weil wir haben einen Notfallmechanismus beschlossen auf europäischer Ebene, der sicherstellt, dass wir solche Preisausschläge nicht mehr haben. Aber trotzdem noch einmal, warum haben wir diese Preisausschläge? Wir haben diese Preisausschläge, weil wir in eine Abhängigkeit getrieben wurden von russischem Gas
das und Wladimir Putin uns mit dem erpresst. Das haben wir
in trauter Einigkeit mit der SPÖ, die das mit angeschoben
die
hat.
Die Russland-Abhängigkeit ist ein großes Thema.
2014 noch gesagt, man soll mit Russland
und ein Ursache für sehr viele Teuerungsprobleme. Ich möchte aber zum Schluss noch
2014.
Wir haben, wir sind aktuell zu 90% abhängig von Russland. Das ist mehr als
wir haben die Russen Gaslieferungen. Ich muss kurz darauf replizieren. Wir haben die Russen Gaslieferungen deutlich reduziert. Ich bin die erste Ministerin, die ein Gesetz vorgelegt hat, dass wir aussteigen, verpflichten, dass wir die Verträge kriegen. Und der erste, der widersprochen hat, dass wir doch nicht so schnell aussteigen sollen, war ein roter Stadtrat aus Wien.
Das Russland-Problem hängt uns tatsächlich noch Jahrzehnte nach, offensichtlich. Ganz kurz, weil Sie beide da sind, zum Abschluss. Biogasgesetz, die SPÖ hat gesagt, sie könnte zustimmen. Mhm. Noch in der Woche vor der Nationalratswahl. Das ist wirklich sehr knapp, weil es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Wird die SPÖ zustimmen beim Biogasgesetz?
Wir haben ganz klare Bedingungen genannt. Wir haben auch noch eine Verhandlungsrunde, wo ich davon ausgehe, dass sich die Regierungsparteien noch bewegen. Das ist erstens, dass wir keine Lebensmittel verbrennen, um Gas zu erzeugen. Und das ist zweitens, dass die Frage der Mehrkosten geklärt wird, weil da geht es tatsächlich um mehrere hundert Euro pro Haushalt. Die sollen nicht schon wieder die Steuerzahler und Steuerinnen zahlen, sondern zum Beispiel finanziert durch die Übergewinne der Energieunternehmen.
Punkte, Lebensmittel verbrennen und zweitens Preisstabilität für die Verbraucher.
Die Grünen sind in diesen Fragen der SPÖ noch einmal entgegengekommen. Es gibt einen Entwurf, es gibt auch noch eine Verhandlungsrunde auf parlamentarischer Ebene. Ich kann nur hoffen, dass diesmal die SPÖ den Worten auch tatsächlich Taten folgen lässt, weil es ist halt wie bei der Indexierung der Sozialleistungen, da hat es die Grünen gebraucht, damit man weiterkommt, auch im Klimaschutz so, ohne die Grünen passiert das nicht. Also ich hoffe, dass da jetzt nicht einmal nur was in den Raum gestellt wird, sondern tatsächlich auch Nägel mit Köpfen gemacht, weil wir haben schon zu oft gesehen, dass es dann am Ende nicht funktioniert.
Kann sich vielleicht also was tun? Wir berichten natürlich selbstverständlich darüber, Frau Ministerin, Frau Vizeklubobfrau, vielen Dank für die Duelle für heute. Ist es für Herzlichen Sie erledigt? Dank. Wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Es kommt noch ein Duell und natürlich vorher noch genau die Analyse dieses Duells. Wie haben denn Sie abgestimmt? Daniel.
Ja, die Blitzanalyse gibt's jetzt bei Christoph Haselmeier von IFDD, unser Meinungsforscher. Herr Haselmeier, wer hat denn da jetzt zwischen Rot und Grün am meisten überzeugt?
Zuerst einmal, Herr Retschitz-Egger, das war natürlich ein spannendes Duell. Sind doch Grüne und die Sozialdemokraten kommunizierende politische Gefäße. Und ich erinnere an das Jahr 2017, da sind ja die Grünen aus dem Parlament geflogen, weil damals sehr viele Grüne die SPÖ, den SPÖ-Kandidaten damals Kern gewählt haben. 2019 wieder reingekommen mit die Grünen mit 14% und jetzt stehen sie je nachdem bei Umfrageinstitute zwischen 8% und 9%. Das heißt, hier geht schon auch noch um einen Wähleraustausch, das vorangeschickt. Aber jetzt spannend für unsere Zuseherinnen und Zuseher, wer hat gewonnen dieses Duell? Und zwar sehen wir hier die Werte eingeblendet. 28% sagen Leonore Gewessler und 72% doch Julia Herr von der SPÖ, wie gesagt, gewichtete Daten nach dem Upper-Wahltrend. Und auch hier interessant, dass eigentlich zum Beispiel FPÖ-Wähler, wo wir ja wissen, dass auch hier durchaus Julia Herr eine Person ist, die speziell in diesem Wählersegment durchaus polarisiert, ja, dass hier 92% Julia Herr für Julia Herr tendiert haben, nur 8% zum Beispiel für Leonore Gewessler. Das ist mir jetzt zum Beispiel auch noch gerade ins Auge gestochen. Mhm. Also auch hier sieht man, dass SPÖ sowieso hinter und Grüne hinter den einigen Kandidaten gestanden sind, aber speziell Freiheitliche, aber bei den Neos auch wieder ein Teil auf der Seite, ein Teil auf der anderen Seite, aber mehr zum Beispiel bei Julia Herr. Also dementsprechend auch diese Werte.
Ein Duell, wo es für beide Parteien also um einiges geht, wo es einen gewissen Wähleraustausch geben könnte am 29. September bei der Wahl. Schauen wir uns auch noch ganz kurz an, wie denn die Zuseherinnen und Zuseher dieses Duell überhaupt wahrgenommen haben.
Und auch das, sehr positiv schon wieder. Das war sehr positiv. Zieht sich durch. Das zieht sich durch die ganze Sendung jetzt hier am vierten Duell. Hier sind doch zwei Frauen aufeinander getroffen, ja, die gesittet diskutieren können und nicht unbedingt mit wirklich tiefen Saugern und Untergriffen einfach auch auffallen. Und dementsprechend ist, glaube ich, das, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sogar jetzt das positivste Duell gewesen von den Vieren, also mit 84% zu 16%.
Ein letztes Duell gibt es noch an diesem heutigen Abend, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Wie viel Wähleraustausch es dort geben könnte, das ist eher fragwürdig. Es diskutieren nämlich gleich bei meiner Kollegin Gundula Geiger, Hannes Ammesbauer von der FPÖ und Helmut Brandstätter, außenpolitischer Sprecher der NEOS. Nach einer ganz kurzen Werbepause. Bis gleich.
Willkommen zurück zum ersten Duellabend auf Puls 24 und ATV. Wir sind beim letzten Duell dieses Abends angekommen. Zum großen Thema Außenpolitik diskutieren jetzt von der FPÖ Hannes Ammesbauer und von den NEOS Helmut Brandstätter. Vielen Dank fürs Kommen. Ja. Auch in diesem Duell ist natürlich Ihre Meinung gefragt. Sie sehen eingeblendet einen QR-Code und können uns Ihre Meinung mitteilen, wer überzeugt in diesem Duell mehr. Seit Beginn des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine im Februar 2022 wird das Thema Sicherheit, europäische Sicherheit, neu diskutiert. Es geht auch um die Frage der Sicherheit unseres Landes und es geht auch um unsere Neutralität. Um im Kriegsfall geschützt zu sein, hat Österreich im Mai seine Beteiligung an SkyShield unterzeichnet, einem satellitengestützten Raketenschutzschirm, der dafür sorgen soll, dass wir im Angriffsfall geschützt sind. Insgesamt sind 21 europäische Länder daran beteiligt. Die FPÖ ist vehement gegen diesen Beitritt, gegen die Entscheidung, hier dabei zu sein und sagt in ihrem Wahlprogramm, wenn die FPÖ in die Regierung kommt, wenn sie vielleicht sogar die Regierung anführt, dann möchte sie aus diesem SkyShield-Vertrag austreten. Warum?
Zum einen, weil es unserer Neutralität widerspricht. Zum anderen, weil Österreich ja selbst gar nicht die Herrschaft hat über SkyShield, das ist ein NATO-Projekt und natürlich hat da die NATO immer auch mitzuentscheiden. Zum anderen, wir machen Österreich unnötig auch zu einem Angriffsziel. Wir sind jetzt definitiv kein Angriffsziel für kein Land der Welt, Gott sei Dank. Aber wenn wir natürlich strategisch solche Systeme in Österreich haben, dann sind wir auch ein potenzielles Angriffsziel. Das wollen wir nicht. Zum anderen ist es eine massive Steuergeldverschwendung. Diese Millionen, diese zahlreichen Millionen, die das Ganze kostet, das könnten wir sinnvoller verwenden, zum Beispiel auch zur Stärkung des österreichischen Bundesheers und hier insbesondere zur Personalrekrutierung, denn das beste Gerät hilft uns nichts, wenn wir das Personal haben. Also eine klare Absage an dieses Projekt. Abwehrsysteme ja, aber das muss Österreich alleine in der Hand haben und nicht von der NATO gesteuert.
Also dass es der Neutralität widerspricht, weisen Experten zurück, weil sie sagen, es ist eben ein Verteidigungssystem. Warum sehen Sie dennoch die Neutralität verletzt, obwohl es um Verteidigung geht, nicht um einen Angriff, nicht um einen Bündnisfall, der eintreten kann?
Schauen Sie, unsere Experten sagen was ganz was anderes. Also wir haben die klare Rechtsmeinung auch von namhaften Experten, dass das unserer Neutralität widerspricht und wir sehen das auch so. Wir wollen Österreich völlig anders positionieren. Wir wollen Österreich als Ort der Diplomatie, des Friedens und der Verhandlung positionieren und nicht mit einer aggressiven Maßnahme wie an einem NATO-Projekt teilzuhaben. Im Übrigen gilt das auch für die jetzt von Schwarz-Grün vorgestellte neue österreichische Sicherheitsstrategie, wo auch explizit drinsteht, dass Österreich sich weiter der NATO annähern will und die NATO ist ein Kriegsbündnis und das wollen wir nicht.
Sind wir dabei, unsere Neutralität zu verspielen?
Also wenn der Ramesbauer von Diplomatie redet, weiß ich, was er meint. Nämlich Verträge mit Russland zu schließen, wie seine Partei 2016 gemacht hat, wo wir uns völlig an Russland ausliefern würden, wenn wir dieser Politik folgen würden. Und die anderen beiden Punkte sind einfach definitiv falsch, die er gesagt hat. Das erste ist, wir haben unsere Neutralität nach Schweizer Vorbild. Die Schweizer nehmen an Sky Shield teil. Also selbstverständlich verletzen wir die Neutralität nicht. Und zweitens ist natürlich kein NATO-Projekt, weil da sind die Amerikaner dabei, da ist die Türkei dabei. Es ist ein europäisches Projekt und es ist ein notwendiges europäisches Projekt. Ich kann dann gleich etwas vorlesen, weil die Drohungen, die wir aus Moskau hören, auch von Kollegen von meinem Namensbauer, nämlich von Abgeordneten der Duma, von der Partei, mit der er einen Vertrag hat. Das sind Drohungen, die gegen ganz Europa gehen. Das heißt, wenn jetzt ganz Europa sich wehren könnte oder abwehren könnte, russische Raketen und Österreich nicht, na, wo werden sie hinschießen? Nach Österreich. Die österreichische Bevölkerung auszusetzen der Gefahr, dass wir durch Raketen attackiert werden, ist völlig verantwortungslos.
Machen wir uns viel mehr zum Ziel, wie es Herr Brandstätter sagt, wenn wir uns eben nicht diesem Schirm anschließen, weil dann wir das Einfallstor für Raketen sind?
Das ist Gerede von Herrn Brandstätter. Ich kenne ja seine Reden aus dem Parlament. Wir sind kein Angriffsziel. Wir machen uns dann ein Angriffsziel, wenn wir in Österreich solche Systeme auch installieren, dann hat man ein Angriffsziel. Jetzt ist es das definitiv nicht. Und Sie sagen, da sind nicht nur NATO-Länder dabei und nennen die USA und Türkei, sind ja beides NATO-Länder.
Also eben. Wir, nein, Österreich, wir sind nicht dabei. Die sind ja nicht dabei, es ist ein europäisches Projekt. Nein, ich möchte das gleich vorlesen, damit irgendwie klar ist, was also die russischen Abgeordneten, die ein Abkommen, einen Vertrag mit der FPÖ haben.
Nein, das ist ja falsch.
Die sagen, darf ich ausreden? Die sagen, und ich habe das hier, übersetze das ganz schnell, wir wollen, ja, die bezogen auf die Ukraine, aber sie sagen auch, dass Nazis in ganz Europa sind. Und wir wollen eine Denazifizierung und das heißt, Köpfe abschlagen, jeden erschießen, die Leute niederbrennen. Und ein Offizier sagt hier, ein Offizier sagt im russischen Fernsehen, wir werden alle Menschen in der Ukraine töten, wenn sie sich nicht als Russen erklären. Und das ist die Gefahr. Da ist inzwischen im russischen Fernsehen und eben auch, das ist die Politik Putins, wird darüber geredet, dass Menschen ermordet werden, wenn sie sich nicht als Russen bekennen. Da wird darüber geredet, dass Länder, die der Ukraine helfen, angegriffen werden. Da gehören wir auch dazu. Dagegen müssen wir uns schützen. Noch einmal, es ist völlig verantwortungslos, Österreich schutzlos preiszugeben. Letztes Wort, ich bin auch dafür, dass wir unser Bundesheer stärken. Nur es war einer der FPÖ-Minister, die haben alle nichts dafür gemacht. Also alle drei Parteien, ÖVP, SPÖ und FPÖ, haben das Bundesheer vernachlässigt. Und jetzt müssen wir es wieder aufbauen. Völlig richtig.
Also da muss man schon einiges zurechtrücken, was der Herr Brandstätter hier behauptet. Zum einen sind das nicht meine Kollegen. Wir haben keinen Vertrag mit denen. Und wenn Sie das x-mal behaupten, das ist falsch. Es existiert kein derartiger Vertrag. Es gibt von uns keine Nähe zu Russland. Wer finanziert Ihre Partei, Herr Brandstätter? Der Herr Haselsteiner, der hat halb Sochi gebaut.
Also es gibt den Vertrag zwischen der Partei Putins und der FPÖ aus dem Jahr 2016, unterschrieben von Herrn Strache. Schauen Sie. Es waren dabei.
Vielleicht
Herr
kann
Hofer,
Herr Amisbauer kurz Hofer sagen,
der
warum er, ich würde Herrn Amisbauer.
Ist wichtig. Der Wadimski war dort und Sie haben gesagt, wir wollen Europa gemeinsam aufbauen, also die Russen und Österreich, und dort steht auch, die Jugend wollen wir erziehen, gemeinsam im Sinne des Patriotismus.
So. Und diese Jugend
hat jetzt die Ukraine überfallen.
Ja, wir haben und jetzt denen kann Herr Amisbauer kurz sagen, was aus diesem 2016er Vertrag geworden ist.
Dieses Arbeitsübereinkommen, das es gegeben hat, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Das wurde darf ich jetzt auch mal ausführen? Genau. Ich hab Ihrem Gerede auch zugehört. Schauen Sie, das war zu einer Zeit, wie Österreich engste Beziehungen wirtschaftlich zu Russland gehabt haben, quer durch alle Parteien. Da war der Bundespräsident van der Bellen genauso dabei wie die ÖVP, die SPÖ und alle. Das war völlig normal, dass wir mit Russland solche guten Beziehungen hatten. Und das hat sich ja auch bewährt, über Jahrzehnte in Österreich. Natürlich hat sich die Situation jetzt geändert. Aber jetzt mit dem Vertrag zu kommen, das bringt überhaupt niemand etwas. Es wäre klüger, glaube ich, wenn wir über die aktuelle Situation reden. Und da haben wir eine ganz andere Position wie Sie, weil Sie leben ja noch immer im Glauben, dass wir über Sanktionen, über Waffenlieferungen ohne Ende hier eine Lösung finden.
Und Herr Amisbauer, an dieser Stelle möchte ich gerne eine Frage an Sie richten, weil Sie möchten es eben nicht. Sie möchten keine Waffenlieferungen, genau. Sie möchten keine Hilfszahlungen an die Ukraine. Meine Frage an Sie ist, was glauben Sie, wie sich dieser Krieg weiterentwickelt, wenn die Europäische Union und die Mitgliedstaaten von heute auf morgen ihre Hilfsleistungen einstellen?
Schauen Sie, ich bin der Meinung, und das sehen ja auch alle militärischen Experten. Der Herr Brandstätter ist der Meinung, dieser Krieg kann militärisch gewonnen werden. Das kann er nicht. Das ist eine Pattsituation. Die Ukraine kann diesen Krieg militärisch nicht gewinnen, außer sie wollen den Dritten Weltkrieg riskieren. Und Russland kann diesen Krieg auch nicht gewinnen. Es sterben jeden Tag Russen und Ukrainer. Es sterben jeden Tag Menschen in einem sinnlosen, unnötigen Stellvertreterkrieg. Das ist die Wahrheit. Und hier muss man endlich in Friedensgespräche, in Friedensverhandlungen kommen. Das sagt mittlerweile auch der deutsche Bundeskanzler Scholz heute ganz aktuell, dass er gesagt hat, wir kommen in der Ukraine so nicht weiter, wir müssen reden.
Aber muss dieses Reden parallel stattfinden zu weiteren Hilfsleistungen, weil eben sonst die Ukraine unterlegen wäre? Oder sagen Sie, nein, wir müssen jetzt uns zurückziehen und dürfen die Ukraine nicht mehr unterstützen?
Humanitäre Hilfeleistungen sind in Ordnung. Da gibt es überhaupt kein Problem. Österreich hat auch einen großen Beitrag geleistet, was ukrainische Vertriebene betrifft. Aber Waffenlieferungen, und wir sind durch die europäische Friedensfazilität ja hier indirekt oder auch direkt dabei, ja, zahlen da ja auch mit, das verlängert das Sterben, das Leiden in der Ukraine und führt zu nichts.
Mir geht es um Österreich und Europa. Und wir leben in Österreich und Europa. Wir haben die wunderbaren Zeiten erlebt, wo wir daran geglaubt haben, dass sich alle an die Friedensordnung halten und auch an die Grenzen, die ja völkerrechtlich vereinbart wurden. Und die Grenze zwischen Ukraine und Russland hat ja Russland anerkannt. Daran haben wir alle geglaubt. Putin hat aber die Ukraine schon 2014 überfallen, hat schon damals die Krim annektiert, worauf wir gesagt haben, wir wollen mit einem Terrorregime dieser Art nichts zu tun haben. Die FPÖ ist auf die Krim gefahren, hat weiter gefeiert. Und diese Regierung, die uns ja wieder droht, nämlich aus ÖVP und FPÖ, was haben die gemacht? Sie haben uns noch abhängiger von russischem Gas gemacht, 2018. Und das ist die wirkliche Katastrophe, ist ein Teil der Inflation. Und deswegen brauchen wir endlich eine Außenpolitik im Interesse Österreichs und nicht im Interesse Russlands, so wie wir es die letzten Jahre gemacht haben. Wir müssen die Spione ausweisen. Das macht die ÖVP auch nicht. Und wir müssen klar uns europäisch positionieren, weil wir unsere Partner und Freunde in Europa haben. Und ich habe auch mit eine aktuelle Jugendstudie.
Jetzt
80% der jungen Leute sagen, wir können unsere Probleme von der Wirtschaft, ja, über Bildung, vor allem aber auch Sicherheit nur gemeinsam lösen. Das will ich in Europa. Und wenn Putin uns attackiert und das droht da, dann müssen wir uns gemeinsam wehren dagegen. Und die FPÖ will uns ausliefern. Das ist eine Unsicherheitspartei für Österreich.
Ich möchte von Ihnen gerne wissen, Amisbauer, sehen Sie die Bedrohung aus Russland für Österreich, für Europa nicht?
Ich sehe für Österreich keine Bedrohung aus Russland aktuell. Es weist nichts darauf hin. Und was ein paar verrückte Abgeordnete, Einzelne aus Russland sagen, das ist ja nicht relevant. Ja? Das ist ja nicht relevant. Ich sehe die Gefahr nicht. Ich will, dass sich Österreich wieder positioniert als Ort der Verhandlungen. Das ist die Neutralitätstradition der aktiven Neutralitätspolitik, die es unter einem Bruno Kreisky zum Beispiel noch gegeben hat. Mhm. Natürlich, und weil das ja auch immer kommt, natürlich dieser Angriffskrieg, und das Wording ist ja auch interessant, denn jeder Krieg beginnt damit, dass irgendwer
irgendjemanden angreift, leider, ist klar zu verurteilen. Das haben wir auch immer wieder gemacht. Aber wir wollen nicht Kriegspartei werden. Und wenn wir uns an Waffenlieferungen und dergleichen beteiligen, sind wir Kriegspartei. Das wollen wir nicht.
Das, was die FPÖ sagt, lässt sich relativ leicht erklären. Es gibt eine sehr gute amerikanische Untersuchung, wo genau drinnen steht, wie europäische Medien und europäische Parteien eins zu eins das nachsagen, was Putin sagt. Gibt es eine Organisation, der Social Designs Agency, klingt auch nicht russisch, ja. Der stellvertretende Kreml-Chef ist dort der Chef. Und einer der Kernpunkte, und das lässt sich in allen Medien kann man das nachlesen, wir müssen Konflikte im Westen verstärken, ist das eine, und wir müssen Parteien, die auf unserer Seite sind, es ist dort die AfD genannt, also die Schwesterpartei der FPÖ, die müssen wir unterstützen. Wir wissen auch, ich war vor kurzem, ich bin im Europäischen Parlament, wir hatten einen außenpolitischen Ausschuss, vor mir sollte der Herr Wilimski sitzen, er war nicht da, hinter mir sollte der Herr Büstron sitzen von der AfD, er war auch nicht da, von dem weiß man, dass er von Russland Geld genommen hat. Der andere AfD-Abgeordnete, Kra, hat einen chinesischen Mitarbeiter gehabt, der ein chinesischer Spion ist.
Herr Brandstätter, unterstellen Sie damit der FPÖ, dass sie Geld von Russland nimmt?
Das unterstelle ich nicht, aber was ich deutlich sage, die liefern uns Diktatoren aus, während ich danach strebe und dafür arbeiten möchte, dass diese vielen jungen Menschen, die auch hier sitzen, genauso wie wir in einem freien, liberalen Europa leben können und nicht unter der Diktatur des Putin. Das ist sozusagen meine Aufgabe, die ich noch habe in der Politik, weil ich so dankbar bin, weil wir diese Chancen hatten, weil wir verfolgt haben, wie die Mauer zusammengefallen ist. Ich war in Paris 1990 beim Vertrag von Paris, wo alle, auch Gorbatschow, gesagt haben, wir respektieren alle Grenzen. Aber der KGB kennt Putin, mit dem die Verträge machen, der überfällt uns und der droht auch uns. Und das müssen wir endlich verstehen und da müssen wir uns gemeinsam wehren als Europa. Wir Europäer, unsere europäische Familie, unsere Werte, wir halten zusammen. Und die wollen nicht dazu, weil die mit Putin Verträge machen.
Herr Amesbauer, wollen Sie deshalb nicht dazu, weil Sie mit Putin Verträge machen oder glauben Sie wirklich, dass Österreich alleine stärker ist als in einer europäischen Gemeinschaft?
Nein, und das ist jetzt wieder ein anderes Thema, ja. Aber ich bin der festen Überzeugung,
ich meine, österreichische
Außenpolitik sollte immer Interessenspolitik sein.
Genau.
Und Sicherheitspolitik. Und in unserem Interesse, im Interesse Österreichs kann es nicht sein, ja, dass wir an der Sanktionsschraube, und die Sanktionen haben nichts gebracht, ja, haben in Russland überhaupt nichts verändert, ja. Aber in Österreich spüren wir die Auswirkungen. Wir haben die Teuerung und Sie haben kritisiert, das Gas, abhängig vom russischen Gas.
Genau. Herr
Brandstätter, ohne das billige und gute russische Gas, ja, über viele Jahrzehnte wäre der österreichische Wirtschaftswachstum ja gar nicht möglich gewesen. Die Industrie hätte nicht funktioniert, viele Jahrzehnte. Das muss man trennen. Und anzüglich auch Ihr Freund Zelensky, der uns droht, die Gaslieferungen zu blockieren. So jemanden, der uns droht, dem sollen wir noch helfen? Aber sicher nicht.
Ganz kurze Replik, weil wir sind eigentlich am Ende der Zeit.
Es ist leider schon wieder falsch, weil wir wissen, dass Putin auch schon vorher mit dem Gashebel gespielt hat, immer wieder die Preise angehoben hat, gedroht hat. 2008 war ein ganz schwieriges Winterjahr, wo er zum Teil nichts geliefert hat. Und das andere, das ist mir auch sehr wichtig. Ich glaube, wenn man verstehen will, die Lage in der Ukraine, muss man hinfahren. Ich war der Obmann der Parlamentarischen Freundschaftsgesellschaft, habe immer alle Parteien eingeladen, nicht nur eingeladen, ich habe allen gesagt, ich versuche, wenn ich weiß, wann ihr alle könnt, dann machen wir es gemeinsam. Es sind alle mitgefahren, die FPÖ nicht. Nein, wir wollen nicht wissen, was in der Ukraine los ist. Natürlich nicht, die dürfen wir nicht einmal, weil der Putin sagt, ihr dürft nicht mitfahren. Okay, dann ist die stellvertretende Ministerpräsidentin gekommen. Sie haben sich geweigert, mit ihr zu reden, aber nach Russland fahren sie. Okay. Und auf die Krim fahren
kurz, warum,
sie.
Also warum
versteht
sind
man
sie,
doch alles.
Ein letztes Satz, warum sind sie alles. Nicht mitgefahren zur Ukraine?
In die weil Ukraine? Ich das nicht gut finde, dass sich diese Freundschaftsgruppe von Herrn Brandstätter ständig in einem Kriegsgebiet herumtreibt und Krieg schauen geht. Wir wollen
Krieg,
uns ja nicht
ergötzen am Krieg, Krieg und da schauen wir
uns dort wichtig machen.
Schießen wir tut der Putin Beitrag nach Kiew.
Jetzt unterbrechen Sie ständig, das ist unhöflich, Herr Brandstätter. Ja, in Ihrem Alter sollten Sie ja Manieren haben.
Meine
ja.
Herren, wir sind, es ist jetzt für beide, es ist jetzt für beide das Gespräch zu Ende. Wir haben die Zeit erreicht. Vielen Dank für den Dankeschön. Spannenden Gedankenaustausch.
Danke.
Und es gibt auch noch eine letzte Analyse von Daniel Retschitzegger.
Und natürlich mit Christoph Haselmeier. Ja, das letzte Duell ist geschlagen dieses Abends. Durchaus ein hitziges Duell. Jetzt zum Schluss Außenpolitik, Krieg in der Ukraine zwischen Brandstätter und Amesbauer. Wer hat denn da gewonnen?
Ja, zuerst einmal, da sind ja zwei Blöcke jetzt aufeinander getroffen, die durchaus gar keinen oder zumindest einen sehr, sehr überschaubaren Wähleraustausch haben. Also FPÖ und die Neos. Und Amelsbauer hat ja knapp aber doch das erste Duell gewonnen. Jetzt aber eindeutig, und wir sehen es jetzt eingeblendet, nämlich Helmut Brandstätter mit 59% und 41% haben es Amelsbauer gewichtet, wieder nach dem aktuellen Upper-Wahltrend. Ist natürlich auch für Amelsbauer recht schwierig gewesen, nämlich Brandstätter hat ja langjährige TV-Erfahrung, wie wir ja wissen. Mhm. War ja unter anderem, hat er den ORF-Report moderiert, viele andere Dinge gemacht bei verschiedensten Fernsehsendern und war ja zum Schluss, bevor er in die Politik gewechselt ist, ja auch ja Chefredakteur des Kuriers. Also dementsprechend hat er natürlich tausende Stunden schon Erfahrung vor der Kamera und gleichzeitig aber auch ist er noch aufgewärmt vom EU-Wahlkampf. Da hat er ja knapp 10% der Stimmen eingefahren, war Spitzenkandidat der NEOS. Also wie gesagt, da ist es diesmal an die NEOS gegangen und an Helmut Brandstätter. Amelsbauer hat sein eigenes Klientel hinter sich und das war es de facto dann schon. Nur nicht einmal ein, also 70% der ÖVPler haben zu Brandstätter tendiert aktuell und 30% zu Amelsbauer und dementsprechend auch der Wert für ihn. Mhm.
Wir haben es bis jetzt gesehen, jedes Duell bislang an diesem heutigen Tag von allen vier, die wir bis jetzt analysiert haben, das fünfte machen wir jetzt, sind als positiv empfunden worden von den Zuseherinnen und Zusehern. Wie schaut's bei diesem aus? Es war ja doch hitziger.
Es war hitziger, wurde aber auch als positiv empfunden, aber deutlich weniger. Ich erinnere an das letzte Duell, an das vierte. Da waren 84% haben's positiv gesehen, jetzt nur 59%. Wir haben's auch gemerkt. Beide waren angriffig, Brandstätter speziell auch hier, auch am Ende, auch mit dem ganzen Thema rund um Russland, Ukraine, Freundschaftsvertrag, ja oder nein. Also da wurden schon die Boxhandschuhe ausgepackt und Amelsbauer ist aber hier auch angriffig gewesen beziehungsweise hat drauf auch reagiert.
Ich finde es ja ganz interessant, wir haben jetzt 5 Duelle gesehen, die nächsten 5 gibt es nächste Woche am Sonntag und alle, auch wenn das letzte Duell knapp war, sind als vom Ton her positiv empfunden worden. Dann sagt man auf der anderen Seite aber auch immer wieder über die Österreicherinnen und Österreicher, sie hätten diese Politikdiskussionen oder generell das Streiten in der Politik satt. Wir haben ja heute irgendwie doch das Gegenteil bewiesen, oder?
Ich glaube, wir haben das Gegenteil bewiesen und lassen Sie mich jetzt eines sagen, ein herzliches Dank hier und einen herzlichen Dank hier an das ganze Team von Puls 24, aber auch von ATV, die das möglich gemacht haben, dass wir so schnell und einzigartig als quasi einziger Privatsender in Österreich, der das auch wirklich kann, hier diese Live-Befragung on air gebracht haben. Dass ich muss sagen, wie gesagt, danke dafür. Möchte mir aber auch noch bedanken bei meinem Team, beim Institut für Demoskopie und Datenanalyse, dem IFDD und hier speziell beim Lukas Birker, aber auch bei der Nadine Juppi, die das hier intern gemanagt haben und noch die anderen natürlich auch. Und ich sage das, ist schon etwas im Jahr 2024 ohne Werbepause direkt dann das raufzubringen und auch hier viele Journalistinnen und Journalisten, die man jetzt nicht sieht, die dann in den Regieräumen sitzen. Also wie gesagt, das war gut und das ist vor allem auch von den Zuseherinnen und Zusehern sehr positiv bewertet worden und auch diese Duelle waren nicht so untergriffig, wie vielleicht manche von uns erwartet haben.
Dann fehlt noch ein Dank, nämlich der Dank von mir an Sie. Vielen Dank, Herr Haselmeier, für Ihre Analysen heute und für die Zahlen. Hier geht es jetzt weiter auf Puls 24, also wenn Sie auf ATV zusehen, unbedingt umschalten. Bei Werner Seeker und Wild umstritten Spezial, da werden natürlich diese fünf Duelle noch einmal analysiert. Die nächsten 5 gibt es dann, wie gesagt, nächste Woche am 15. September. Selber Ort, selbe Zeit.